Teilnehmer bitte sprechen.
Den Text findet man aber wahrscheinlich auch über dem Netz, ne?
Das weiß ich nicht. Also ich habe hier mir extra, also was ist extra, ich habe ein Buch, wo alle, also wo alle, wo Theaterstücke vom Eugen Ruge drin sind und da eben unter anderem auch dieses, was da heißt Restwärme. Achso, die Aufnahme läuft schon, ne?
Also, ja,
alles gut. Ab jetzt kein Schweinkram mehr. Ach schön. Ich sehe, deine Wohnung hat sich irgendwie verändert.
Hat sich?
Ich meine,
da hinten ist so hell, ne?
Naja, und hast du nicht auch ein paar mehr? Du hast andere Musikinstrumente. Da ist eine große E-Gitarre, die beim letzten Mal nicht da stand.
Ich habe ein paar mehr Gitarren, ja.
Das ist unglaublich. Ich denke, du machst jetzt alles digital.
Nee. Auch. Also Fusion. Ich hatte mal einen älteren Mitch-Proberaum-Nachbarn. Und der hat immer von der Fusion gesprochen, von alt und neu. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen.
Ja.
Und fusioniere. Also ich nutze alles. Egal was
sehr gut.
Analog
so
ist
oder
digital.
Ja. So muss es sein. Ich habe auch gesehen, dass du dir, wie sagt man dazu, kann man das sagen, digitale Musikinstrumente bastelst? Zum Beispiel genau, aus irgendwelchen Klängen, zum Beispiel von so einer alten mechanischen Kamera.
Genau,
Auslöser.
Ja, genau. Also da das wird wahrscheinlich eher was Perkussives, ne? Ich versuche einfach alles zu samplen. Also samplen heißt aufnehmen und wieder verwerten, wenn man so will. Also irgendwelche kleinen Schnipsel, Soundschnipsel nehmen und daraus irgendwas zu bauen. Ich mache auch recht viel zu essen, wie das so ist, wenn man Hunger hat. Und ich habe so eine Pasta-Gitarre. Das ist so ein, sieht aus wie so eine Harfe im Prinzip, ne?
Mhm.
Ist so ein, ja, einfach so ein Gestell im Prinzip, wo Drahtseile drüber gespannt sind. Und dann
so,
nimmt man
so, okay.
Pasta-Teig, das heißt, und dann kann man Spaghetti alla Chitarra machen. Und rollt quasi diesen Teig dann da so drüber und dann fällt das durch diese Seiten durch.
Ah, okay.
Und dann,
ich stelle mir das jetzt vor wie so ein größerer Eierschneider. Kann man so sagen?
Ja, könnte man so ein bisschen so in den. Nur, dass du es halt nicht hoch und runter machst, sondern dass es gespannt ist und man im Prinzip durchdrückt. Mit so einem Nudelholz. Wie auch immer, das war ich letztens, habe ich Nudeln gemacht und habe dann irgendwie daran gezupft und dachte, oh, das klingt ja ganz nett. Hab's dann aufgenommen.
Das habe ich auch gesehen, das Video.
Genau. Hab's dann aufgenommen und dann hinterher. Manchmal nehme ich auch nur die Sounds auf und irgendwann baue ich dann da was draus. Mit Effekten und Samplern und irgendwie. Kann man halt wirklich, das geht dann in eine ganz andere Richtung. Hinterher ist es nicht mehr wieder zu erkennen, oft.
Wie unser Gespräch, weil wir jetzt gerade bei Musik und solchen Sachen sind. Jetzt am Wochenende, ich glaube, es war am Wochenende, jetzt irgendwann dieser Tage, vielleicht war es auch am Übergang vom Januar zum Februar. Also jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Anders war, der Deutschlandfunk hat die Verkehrsnachrichten eingestellt, weil sie gesagt haben, also...
Ach ja, habe ich mitgekriegt, ja.
Genau.
Auch niemand mehr,
und bei der Gelegenheit ist ein Hörspiel wiederholt worden von dem Carsten Schneider. Und zwar hat er folgendes, also das habe ich schon letztes Jahr, ist mir das aufgefallen, und zwar hat er folgendes gemacht. Der hat alle Verkehrsnachrichten eines Jahres hergenommen und hat die zerhackt, also die einzelnen Meldungen.
Mhm.
Und hat dann quasi ein Alphabet draus gebastelt. Also es fängt dann an und das Hörspiel, also die Hörcollage hat das genannt. Hörcollage heißt die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk. Irgendwie so, ja.
Ja.
Und dann geht's eben los hier. Ne? Gefahr durch, also mein Liebling ist ja Gefahr durch eine Badewanne auf der Fahrbahn und Gefahr durch einen Aktenkoffer. Und dann sind halt auch so Versprecher, wo du schon gemerkt hast, dass irgendwie, was weiß ich, das ist halt früh um 5 irgendwann gewesen, das versendet sich, das hört eh niemand und diejenigen, die es hören, denen ist es auch wurscht. Ne? Also und also ganz toll gemacht und wenn du da eine Weile zuhörst, ich habe das hier mit den Kindern gehört, wenn du eine Weile zuhörst, dann passiert was Eigenartiges, weil nämlich durch dieses, ist immer wieder der gleiche Text, Gefahr durch und dann kommt da irgendwas. Ne? Mhm. Und dadurch hast du den Eindruck, dass es wie Musik ist. Ne? So, und dann wird das auch, dann merkst du richtig, wie er das dann auch mal zusammenschiebt, also so beschleunigt oder, ja, oder so wie so ein, was muss ich hier, was mal.
Also loopbasierte Musik quasi fast, ne?
Ja, naja, so, also so ganz, ganz komisch. Also,
repetitive.
Ja, das ist, und jetzt habe ich rausgefunden, dieser Carsten Schneider, der ist in Berlin, ein Künstler, und der hat angefangen, so wie ich das beobachtet habe, und hat Zeitungen hergenommen und hat Worte ausgeschnitten. Mhm. Und hat dann aus einzelnen Worten, was weiß ich, aus dem Wort und, hat er dann so Collagen gemacht. Also hat das ja, dann okay, mit Rahmen drumherum und so weiter.
Wie so ein Erpresserbrief quasi, oder?
Ja, genau, so muss man sich das vorstellen. Und dann ist halt so ein ganzes Ding voller und dann siehst du halt, was weiß ich, wie und halt verschieden geschrieben ist und so weiter und so fort. Dann hat er noch was gemacht, da bin ich ja bald wahnsinnig geworden. Da gibt es auch einen kleinen Ausschnitt auf Soundcloud. Der Atem eines Tages im Deutschlandfunk. Also dieses ganze Ding hat er ein Album gemacht, das hieß irgendwie die Dekonstruktion des Deutschlandfunks. Mhm. Da hat er so, was weiß ich, wenn die Sprecher mal Luft holen, das hat er ausgeschnitten und aneinander. Und dann merkst du eben auch, wenn du dich da musst, also man muss sich darauf einlassen, nach einer Weile merkst du dann auch, das ist wie Musik. Also, aber am Anfang wirst du halt echt wahnsinnig, weil du halt.
Ja, kann man das nachhören irgendwie?
Bestimmt ja,
vielleicht
ja,
in der Audiothek da, ne? Müsste ich mal gucken. Hör ich
ja,
mal
also, an. Also dieses Autobahn-Ding auf jeden Fall. Und das andere. Da gibt es zumindest Soundschnipsel auf Soundcloud, das kann ich ja verlinken. Und also wie gesagt, da gibt es tausende Sachen. Oder dann hat er was gemacht, die Infinitive des Deutschlandfunks. Also irgendwann, wenn jemand werden, können oder irgendwie so, also Infinitive, dann hat er die aneinander geschnitten. Und also das. Und dadurch, also das Eigenartige ist ja, es ist nicht immer das Gleiche, weil es halt immer unterschiedliche Sprecher sind oder sowas, aber ja, es ist trotzdem eine Art von Musik. Dann gibt es auch ein Interview, also mir, also da bin ich ja richtig eingetaucht in das Ganze. Dachte ich, Wahnsinn, Wahnsinn, womit sich Leute beschäftigen, also finde ich ja toll. Da war ich schon wieder total begeistert von solchen Sachen.
Ja, man kann im Prinzip ja eigentlich aus allem Musik machen, ne? Also Musik ist irgendwie überall. Ich hatte letztens von diesem, hatte ich dir auch geschickt, dieses 20.000 Hertz-Ding von dem John Cage nochmal, wo die ja, das ja, erklärt haben, so. Und ich habe da dann tatsächlich auch mitgemacht und habe mir halt die 4 Minuten 33 gegeben und habe hier auch echt ein schönes Stück Musik. Ich hatte eine Nudelsauce im Hintergrund am Kochen und es ist abgefahren, wie man dann, wenn man sich drauf einlässt.
Ja.
Was dann ja, die Umwelt irgendwie für Musik macht letztendlich, ne? So ja, auch wenn man, was man normalerweise im Alltag einfach nicht berücksichtigt. Deswegen kann ich eigentlich nur jeden immer darauf hinweisen, hört mal zu.
Genau, also wir haben ja hier vielleicht zum Thema Alltagsmusik oder sowas, wir haben ja hier in der Nähe einen Friedhof. Wie ich jetzt rausgefunden habe, liegt da der Caspar David Friedrich, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Oh. Ich habe dabei jemand anders gefunden, den Carl Gustav Karus, also das ist der, ich glaube, der Gründer. Ja, also ich kenne den deshalb, weil hier gegenüber ist die Uniklinik und das ist halt, trägt halt seinen Namen.
Ah, so, okay.
Ja. Und der liegt nur eben nur dort an mehr oder weniger prominenter Stelle unter Efeu. Und irgendwo muss dort auch der Caspar David Friedrich liegen. Wusste ich auch gar nicht. Also jedenfalls dort auf diesem Friedhof, und das habe ich jetzt so halb, haben wir es halb ritualisiert, das ist immer so ein bisschen wetterabhängig und auch natürlich lustabhängig, gehen wir sonntags meistens auf den Friedhof und vordergründig um irgendwie so nach dem Motto, also wie alte Leute eigentlich, ne? Also es ist eigentlich pervers, aber so nach dem Motto, wer ist dazugekommen, ne? Aber auf der anderen ja, Seite, ist das Eigenartige, dass du auf Friedhöfen, weil das halt, Friedhöfe sind ja auch, ich will nicht sagen, dass es Naturräume sind, ne? Aber da kommen.
Ja, aber irgendwie schon, ne?
Vögel, naja, es ist eigentlich, ist ja gestaltete Natur. Also,
ja, schon, aber.
Deswegen ist es nicht ganz, es ist Kultur, aber irgendwie so ein bisschen verwildert vielleicht. Und jedenfalls dort kommen auch Vögel und was weiß ich alles, die du sonst nicht hörst. Und das ist schon erstaunlich, was es da für Viehzeug auch gibt, ne? Also, und vor allem, wenn man sich dann mal wirklich die Zeit nimmt, sich dorthin zu setzen und die alten Muttchen dann zu beobachten, wie sie dann gießen und machen und tun und dann dabei eben auch die Vögel und was dann noch anderes an Tieren da eben ist. Und das ist erstaunlich, das kriegt man im normalen Alltag gar nicht so, also ich zumindest, also weil man ist ja immer irgendwie unterwegs und ja. Dieses Unterwegssein, das stört eigentlich eher.
Ja, absolut. Also was auch gut funktioniert, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe, so ein, kennst du diese Handy-Rekorder, so kleinen, so ein Handheld-Zoom oder was auch immer, H1, H2, wie sie alle heißen, sich Kopfhörer aufsetzen. Man muss noch nicht mal aufnehmen, man muss die im Prinzip nur aktiv haben, dass halt der Sound in das Mikrofon geht und dann geh mal durch die Gegend, weil dann hast du auf einmal deine Umgebung in Stereo. Normalerweise hört man ja eigentlich mehr als Stereo, ne? Wenn ich jetzt mit meinen normalen Ohren und wenn du wirklich auf den beiden Kopfhörern dann das, was durchs Mikrofon kommt, das ist ein abgefahrenes Gefühl. Und so einfach mal spazieren gehen, kann ich jedem empfehlen, der Spaß an sowas so hat. Das ist sehr, kann sehr lustig sein und interessant auch einfach so, weil man seine Umgebung nochmal ganz, also du hast es halt direkt auf den Ohren, ne, so, und die sind natürlich auch ein bisschen gerichtet, die Mikrofone, so, je nachdem, in welche Richtung man sich dann dreht, die sind, haben ja keine Kugelcharakteristik, sondern sind meistens, haben die so eine Nierencharakteristik, das geht jetzt vielleicht ein bisschen, wird jetzt ein bisschen technisch, aber haben halt ein bestimmtes Aufnahmefeld, also wie sie aufnehmen im Prinzip, ne, wo Sound reingeht und wo weniger reingeht, und je nachdem, was diese Charakteristik halt ist, es gibt Kugelcharakteristika, Hyperniere, Superniere und so weiter. Verschiedenste Arten, wie ein Mikrofon Sound aufnehmen kann und von wo. Und je nachdem, wie man dann das Ding hält, kommt natürlich von da irgendwie meistens der Sound. Und den hat man dann direkt auf den beiden Ohren. Und das können sehr amüsante Spaziergänge sein. Vor allem, wenn man das mal so Richtung Leute hält, die irgendwo langlaufen oder so, dann hört man die auch ein bisschen genauer.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, es gibt ja so, so Hörgeräte, ne? Also das ist dann auch nochmal was anderes. Das ist interessant. Du hast es nicht gelesen. Ich werde dich trotzdem behelligen damit.
Ja, gerne, gerne.
Also
völlig unvorbereitet, aber
sehr gut. Dann kann ich dir ein bisschen was erzählen, was dir neu ist. Genau. Also folgendes. Also das Stück heißt Restwärme. Und da geht es also darum. Da ist also es ist tatsächlich ein Mann. Es ist nicht neutral geschrieben im Sinne von Person, sondern es geht um einen Mann. Und zwar hat er die Aufgabe, wie sich dann rausstellt, er muss ein Vorstellungsgespräch führen. Ja? Also ein Mann mittleren Alters. Was weiß ich, jenseits der 40 würde ich jetzt vermuten. Muss also Vorstellungsgespräch machen. Und jetzt kommt er irgendwie, jetzt denkt er so drüber nach und ist irritiert, also er muss jetzt irgendwie diesen Händedruck, muss er jetzt irgendwie hinkriegen. Und was ihn auch noch, was auch noch blöd für ihn ist, er war früher mal Kommunist und hat jetzt sozusagen das Problem, dass er irgendwie in diesem Wirtschaftsleben teilnehmen muss, also ein Vorstellungsgespräch, und dabei darf seine kommunistische Gesinnung, die er früher mal hatte, ne, die darf irgendwie nicht hervortreten. Und jetzt dreht sich das halt darum, und du musst dir vorstellen, das ganze Stück, das ist quasi ein, also in Summe, wenn man spielen würde, dauert es ungefähr eine Stunde.
Also in einem Raum?
Ja. Genau, okay. Genau. Ja. In meinem Raum Kammerspiel, eine Wohnung, es ist von Kaffee die Rede, und jedenfalls hat er sich irgendwie überlegt, naja, ich muss ja zu diesem, also ich kann ja dort nicht in Jeans hingehen, ich muss dort ja, ist ja ein geschäftlicher Termin, also, ne, also muss ich jetzt in der Flanellhose, muss ich die noch bügeln, und nur beim Sinieren über diesen blöden Händedruck verbrennt ihm noch die Hose, ja, also der Klassiker. Also muss er dann doch, und das Interessante an dem Stück ist, wie sich sozusagen die Begründung, also für diesen Händedruck, warum muss er fest sein, warum macht er irgendwas und so weiter, warum ist es gut, diese blöde Flanellhose zu haben, und warum ist es dann auch gut, vielleicht doch in der Jeans zu gehen. Also er ändert während dieser 60 Minuten permanent im Grunde genommen seine Meinung und hat immer gute Gründe dafür. Ja. So, und jetzt und dann gibt's so Sätze da drin, also das ist so richtig, ich habe das dann mal nachvollzogen, es gibt tatsächlich YouTube-Videos über, wie mache ich den richtigen Händedruck, also unglaublich. Echt?
Ja. Gibt's dann so ein, wie nennt man das, Etikette für, oder?
Es gibt Leute, es gibt richtig, also ich meine, das ist das irgendwie, sag ich mal, für so im, so nach dem Motto, ja gut, ne, so ist es halt, dass du halt nicht einen toten Fisch in der Hand hast und so weiter. Ne? Ah. Aber es gibt richtig so Coachings, wie für, sag ich mal, wie man es jetzt vielleicht für Schauspieler oder so erwarten würde. Ne? Mhm. So, und jedenfalls kommt dann hier drin so Sätze vor, wie darauf kommt es an. Genau, und das kommt ja immer wieder sozusagen, genau, darauf kommt es an, das war der Fehler. Und immer wieder, also kommen immer so Sequenzen, und jetzt habe ich das mal nachgezählt, also das ist richtig wie so ein Ball, den man irgendwo hinwirft, ne? Also der springt ja da ein paar Mal und dann bleibt er irgendwann mal liegen und kullert aus. Und genauso ist das mit diesen komischen Sätzen hier. Also, und immer so dieses Marketing-Sprech, sage ich mal, ne? Also ja. Ich habe das jetzt hier wirklich durchgezählt, das ist unglaublich, ne? Also, und da sind die Zeilen, also sozusagen dazwischen gezählt und festgestellt, ah, okay, also zwischen diesen einzelnen, das war der Fehler und darauf kommt es an und so weiter, dass die Abstände werden immer größer, also das verliert sozusagen an Energie. Und jedenfalls das Lustigste oder ist, dass er dann irgendwie feststellt, oh Gott, ich habe ja Mundgeruch, muss ich noch aufpassen, und kommt mit so einem Mundspray um die Ecke. Das betäubt aber auch noch seine Lippe. So, dass er wie so ein Schlaganfallpatient dann zu diesem, also total desolat im Grunde genommen dort zu diesem Ding. Und das Eigenartige ist, dass ja dieses, ich brauche einen festen Händedruck und so weiter, diese ganze Manipulation wird immer damit begründet, ich muss ja authentisch sein. Ne? Also sozusagen, ich spiele eine Rolle, damit mir geglaubt wird, dass ich echt bin. Ne? Mhm. Und zum Schluss, weil ja. eben seine Flanellhose abgebrannt ist und mit hängender Gesichtshälfte da irgendwie, also Gesichtslähmung da hat, und weil das alles nicht vorwärts geht, da findet er eigentlich dann so, also wird ihm das dann auch zunehmend egaler. Ne? Und das finde ich eigentlich so als und Uraufführung, das kann ich vielleicht noch anfügen, Uraufführung hat das irgendwann in den 90ern in Leipzig gehabt.
Es gab auch schon, hatte ich gesehen, ich hatte vorhin noch mal tatsächlich so ein ganz bisschen, ich habe nach dem Eugen Rugen selber noch mal geguckt bei Wikipedia kurz, und es gab vom BR schon so ein Hörspiel dazu, ne?
Ja, ganz sicher das. Genau, das kann sein. Genau, und da ist jetzt bei so einem Hörspiel, ne? Also das ist ja eigentlich das, was mich so interessiert. Oder anders, wir hatten ja in unserem letzten Gespräch, hatten wir ja schon mal so drüber gesprochen, wie ist denn das eigentlich, Musik sozusagen beschleunigt und so weiter, als sozusagen als eigenes Erlebensmittel und oder als eigenes, ich sag mal, also sozusagen als eigenständiges, was nebenher, neben dem eigentlichen Filmbild ist, ja, gibt es ja den Ton.
Ne? Genau, Storytelling eigentlich.
Genau, also was das, so sagen. Und jetzt, genau, und jetzt ist ja die Frage, oder es gibt so eine Theorie, in dem, wenn man so Filmregie, nehmen wir mal an, jetzt studieren wollen würde, da gibt es so eine Übung da drin, so nach dem Motto, gucken Sie sich mal einen Film an, gucken Sie erstmal ohne Bild an, dann ohne Ton und dann mal alles beides zusammen und so weiter, und schreiben Sie mal auf, was Ihnen da so auffällt. Ne? So, also ist so, und jetzt ist ja die Frage, bei so einem Hörspiel, ne? Da fehlt einem ja, also da wird es ja dann kompliziert, weil in so einem echten Film, sage ich mal, da habe ich ja das Bild und den Ton als Träger oder sozusagen für die Inszenierung.
Ne? Ja, wobei man sagt, dass ein guter Film, da funktioniert der Ton auch ohne Bild. Ne?
Ja, ja, genau.
Darauf also das ist ja im Prinzip also, dann das, ja.
Genau, also und jetzt ist ja die Frage, oder jetzt hat man ja das, die Schwierigkeit, also bei so einem Hörspiel ist, ich stelle mir das halt schwierig vor, ne? Na gut, du könntest wahrscheinlich über verschiedene Spuren oder sowas, könntest du dir das, könntest du imitieren, dass es mehrere dieser, sag ich mal, wie sagt man dazu, Medien von der Inszenierung sozusagen gibt, oder? Also,
inwiefern, was meinst du?
Naja, dass du halt, also du hättest, na gut, du könntest in einem Hörspiel könntest du auch Musik als eigen, hast du ein Ding abgetrennt.
Man hätte im Prinzip einmal die Musik und dann hat man natürlich die Atmosphäre, also irgendwie den Raum an sich, wo das vielleicht spielt, der klingt ja, wie wir vorhin auch schon gesprochen haben, wenn man John Cage hat, merkt man, dass der Raum halt auch einen Klang hat im Prinzip für sich allein, auch wenn es still ist. Und dann hat man natürlich das ganze Foley-Kram, also Foley ist der Erfinder, der irgendwann mal angefangen hat, im Film im Nachhinein das Laufen nochmal nachzuvertonen und so weiter. Mhm. Also das ist im Prinzip, das wären jetzt so die drei Sachen, die man beim Hörspiel wahrscheinlich auch haben muss dann. Ne? Ich habe ja selber auch noch nie eins gemacht, will ich gerne mal machen. Ne? Vielleicht kriegen wir es hin.
Genau, was heißt vielleicht, also wie würde man ja, das
auf jetzt, jeden Fall.
Wie würde man jetzt das machen? Also ich stelle mir es jetzt so vor, also gerade bei diesem konkreten Stück. Ich meine, es ist dummerweise hier ein Mann benannt, ne? Also als, also da ist wirklich drinne von, ich glaube, von Penissen oder Hoden ist die Rede. Also das lässt sich mit einer Frau jetzt
schwierig, ja.
Schwierig in Verbindung. Man kann es aber auch so sagen, man kann sagen, ja gut, pff, was interessiert mich, was der Eugen Ruge da aufgeschrieben hat? Woher soll der wissen, wie ich das inszeniert haben möchte? Man nimmt da einfach eine Frau. Ne? Also, oder, aber, also, jetzt ist ja die Frage, wie nähert man sich so im Hörspiel? Kommt man von der, also, weil ich kenne, ich habe persönlich keine Vorstellung, wie das Endprodukt aussehen könnte. Gibt es ja x-tausend verschiedene. Also, fängt man da erstmal an oder wie, wie, du hast ja schon mal Filme vertont.
Ja, da kriege ich, also ich habe Filme vor allem Musik gemacht für, ne, muss man sagen. Das Sound Department, also was diese Atmosphäre und diesen ganzen Ton ist im Prinzip eigentlich immer noch mal ein eigenes Department, die das einzeln machen. Ich würde da jetzt auch von ausgehen, dass man wahrscheinlich erstmal irgendwie den Text haben muss, ne? Also die Schauspieler oder wer auch immer das dann einspricht, also ja, den Text. Und darum baut man dann im Prinzip, so ist es ja beim Film auch, ich habe das Bild und habe irgendwie die Schauspieler, die reden. Also ich habe halt zwei Ebenen schon so. Und fange dann an, den Ton darunter zu nachzuvertonen teilweise oder auch nicht, je nachdem, wie viel man am Set schon eingefangen hat, je nachdem. Also bei aufwendigen Hollywood-Produktionen wird natürlich total viel noch im Nachhinein dann gemacht, ne? Plus Sounddesign, irgendwelche Bums und Claps und was auch immer irgendwie passieren kann. Und ganz am Ende meistens dann die Musik, dass die drunter gefügt wird, weil die ja eigentlich wirklich nur da ist, das Storytelling zu unterstützen. So, ne? Deswegen idealerweise auch so wenig wie möglich und so viel wie nötig bei Musik vor allem, ne? Das ist eigentlich ganz wichtig. Es kann nicht alles Star Wars John Williams sein, der halt sehr viel Musik unter sehr wenig Bild schreibt. Das kann ich auch nicht, dem fühle ich mich nicht gewachsen. Ja, und ich persönlich finde es auch besser eigentlich, wenn man eher mehr Musik weglässt und wirklich in den notwendigen Teilen, wo man irgendwie denkt, ja, da kann Musik funktionieren und kann nochmal was zusätzlich bringen halt, ne? Ton an sich kann halt auch schon total viel machen. Also Atmosphäre vom Raum und was irgendwie passiert. Ob es das Eingießen vom Wasserglas ist oder sonst was, was man zusätzlich noch mal näher hört, als man es vielleicht eigentlich in echt wahrnehmen würde. Deswegen würde ich da wahrscheinlich sagen, dass man als erstes mit dem Text anfängt.
Ja, genau. Also ich kann ja mal, ich lese jetzt hier mal die erste Seite vor und da wirst du schon die Schwierigkeit da drin erkennen. Also ist immer so zeilenweise, ne? Ich könnte, also da geht's jetzt schon los. Könnte ich jetzt mit der Heiner Müller Stimme, könnte ich jetzt anfangen, ne? Könnte ich sagen, ja, es geht mir gut. Mein Puls ist normal, ne? Also der Heiner Müller hat ja vollkommen flach gesprochen und so weiter, ne? So, es fängt heute gut an. Gefällt mir eigentlich ganz gut, ne? Problem ist,
da könnte man ja zum Beispiel schon mal den Puls hörbar machen, ne?
Genau, so.
Also das wäre jetzt so für mich so eine erste Idee, wenn ich den Satz höre, dass ich sage, okay, der Puls ist normal, dann hauen wir da erstmal tuk, 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 tuk
genau. Runter. So, es fängt heute gut an, obwohl es noch etwas brummt. Das ist eine Frage des Blutdrucks. Ein leichtes Energiedefizit. Ich werde mir ein Müsli zurechtmachen. Müsli hat eine besonders günstige Energiekurve. Es kommt auf die Energiekurve an. Es ist alles eine Frage der Energiekurve. Man muss einen energischen Eindruck machen. Ruhig, aber energisch. Kraftvoll gelassen, positiv, ja? So etwas spüren die Leute. Das richtige Lächeln, fester Händedruck, guten Tag. Der erste Moment ist entscheidend. Die Leute bilden sich ihr Urteil im ersten Moment. Später kann man auch mal einen Fehler machen. Aber der Auftritt muss stimmen. Die Körperhaltung, darauf kommt es an. Der Körper verrät einen. Da ist es ganz egal, was man hinterher sagt. Es hat überhaupt keinen Zweck, hinterher etwas zu sagen, wenn man nicht die richtige Körperhaltung hat. Ne? Also so, jetzt so Heiner Müller-mäßig, zack, durch. Das eignet sich wunderbar, ist kurz. Ne?
Ja.
Aber dann denkst du sofort, hast du sofort den Heiner Müller da vor dir sitzen und bist, also deswegen habe ich gedacht, mit einer Frau, da ist man schon mal zumindest dieses Heiner Müller, diesen Verdacht des Heiner Müllers weg. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, gibt's dabei, es gibt auf YouTube, also er hat ja wirklich so gesprochen, ne? Also das ist ja jetzt nicht von mir ausgedacht, sondern das ist ja wirklich in den Interviews, kann man es ja so hören, ne? Das lag aber an seiner gespielten oder tatsächlichen Kurzatmigkeit. Der hatte halt nicht mehr. mehr Lungenvolumen als für so einen kurzen Satz. Also der hat ja geraucht, ich weiß gar nicht, also der hat dann zum Schluss nur noch Zigarre geraucht und was weiß ich. Und jetzt hat man ja das Problem schon an dieser einen Seite, ne? Also du hast den Puls angesprochen und dann kommt
ja, das Frühstück, das Müsli, also man kann total, mir sind echt die ganzen Sounds eigentlich, der Text erwähnt ja die ganzen Sounds, die kann man im Prinzip drunter machen, ne? Da weiß ich gar nicht, wie viel Musik dann da letztendlich überhaupt Platz hat dann noch.
Ja, und das ist halt das Problem, was ich so sehe an diesen ganzen Sachen und deswegen kommt mir da sofort eigentlich, also ich weiß nicht, meinst du, also ich habe das Gefühl, dass man da so eigentlich auch schon eine Grenze von dem Medium Hörspieler eigentlich, weil du sofort die Assoziationen hast. Oder man sagt, pff, was interessiert mich die Assoziation, die sind eh da, die lasse ich einfach mitspielen.
Das würde ich sowieso sagen.
Also das deswegen, ist doch egal eigentlich. Dass man könnte ja auch sagen, pass mal auf, pff, wenn du hörst Müsli, dann hast du ja sofort Müsli, also genau, so eine Drecks-Müsli-Werbung, ne, im Hirn. Es ist doch sofort, ne? Und, oder gut, bei dem Puls ist halt die Frage, ne, ob man.
Strömendes Blut funktioniert auch gut als Sound irgendwie.
Ja, genau, und dann könnte man es aber ganz anders machen und könnte sagen, ja, ne, also Moment, worum geht es denn hier überhaupt? Ne? Also es geht ja, er will ja irgendwie sozusagen von die Energie sozusagen, die irgendwie in dem Müsli ist, die muss in den Körper rein für diesen blöden Händedruck. Darum geht es ja letztendlich. Ne? Also, ja. Dass er im Grunde genommen ja gar nicht so richtig in der Lage ist. Jetzt könnte man, jetzt wäre ich ja sofort dafür, das zu zerbrechen und zu sagen, nee, ich spiele hier mit Sicherheit keinen Puls, sondern irgendwas, was so ein bisschen außer der Reihe ist. Irgendwas Schräges müsste daher.
Ja.
Dass man so ein bisschen Irritation oder man lässt es halt tatsächlich laufen und lässt den Puls, könnte man auch machen. Ne? Also du kannst den Puls dadurch, dass es ja Zeilen sind, ne, die nur 4, vielleicht 5 Worte, manchmal auch plus 3 Worte, das könnte auch der Puls sein, ne? Dass du einfach den Punkt bewusst sprichst oder in dem Fall halt eine Pause lässt und das ist dann dein Puls. Ne? Wäre auch eine Variante.
Mhm.
Wie gesagt, also das sind so Schwierigkeiten an diesem ganzen Stück hier. Ich habe jetzt so einige, bei YouTube findet man so ein bisschen so Teaser, sage ich mal, zu dem Stück. Ne? Und da ist es dann immer so, da ist es, oder was ist immer, da in den meisten, die ich gesehen habe, ist das so hingesprochen worden, wie so eine, ich weiß nicht, das hast du, keine Ahnung, ob du so eine Erfahrung hast. Ich habe so eine Erfahrung schon gemacht. Wenn du in der Unternehmensberatung bist, ne, dann bist du manchmal gezwungen mit so Leuten, wie soll ich sagen, also wie man sich eben so einen Unternehmensberater vorstellt, ne, also vollkommen bis zur Unkenntlichkeit glatt gelutscht und die sprechen dann auch so komisch. Ne?
Ja.
Also Hochdeutsch, es ist überhaupt nicht mehr erkennbar, wo die mal ursprünglich herkommen. Persönlichkeit, also die Individualität, sagen wir mal so, ist nicht erkennbar.
Ja. Ne? Also glatt gebügelt einfach irgendwie.
Genau, also so. Und das, was ich bis jetzt so gesehen habe, das hat eigentlich immer so darauf angespielt, dass die auch so gesprochen haben. Ne? Und ja, also das zieht sich halt durch dieses ganze Stück. Und da bin ich mir halt nicht so richtig sicher, wie weit das geht. Also ja, wie kommt man mit sowas zurecht, mit so einem Hörspiel? Was macht man da? Und vor allen Dingen, es gibt ja noch viel mehr Sachen in so einem Hörspiel. Es ist ja nicht bloß der Text irgendwie und das ist oder eine Lesung oder sowas, sondern da kommt ja noch, haben wir ja beim DLF da gesehen, gibt ja noch diese ganze Geräuschebene und sowas.
Die macht auf jeden Fall Spaß zu machen, ne? Aber dafür braucht man halt tatsächlich erstmal den, also letztendlich das Erste, was man bräuchte, wäre der eingesprochene Text irgendwie. Den kann man ja hinterher dann auch zeitlich wieder nochmal zurechtrücken. Ne? Also man kann den im Prinzip einsprechen und dann sagt man, okay, da wollen wir aber doch eine längere Pause haben. Dann setzt man da einen Cut, schneidet das ein bisschen, zieht das ein bisschen nach rechts, nach links. Wie auch immer, kann dann nochmal zusätzlich, gibt Platz für Geräusche gegebenenfalls oder nicht. Also das wäre letztendlich was man hinterher bauen würde dann wieder, ne? Wie bei so einem Feature oder sowas. Ne?
Das ist interessant. Also das heißt, man könnte ja theoretisch auch, also einfach bloß mal so dahin hingesprochen, ne, so in die Luft gesponnen. Das heißt, man im Prinzip müsste man nur darauf achten, dass es einigermaßen sauber gesprochen ist und den Rest kann man alles draus basteln, oder? Also
schon.
Man, ja. Könnte man, also, ne, jetzt fängt es an. Könnte man aus einer Frauenstimme auch eine Männerstimme machen, bestimmt, oder?
Jein, ne? Also man kann die natürlich irgendwie runterpitchen, das heißt die Tonhöhe verändern, dass sie einfach dunkler wird dann. Das hört man natürlich irgendwie und es hört sich nicht wirklich nach einer Männerstimme dann an, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, ob es da mittlerweile so AI-mäßige Sachen, Deepfake-mäßig wird das wahrscheinlich auch gehen. Da bin ich aber technisch gesehen raus. Aber klar, also man kann sie auf jeden Fall verändern. Man kann ja auch irgendwie tatsächlich dann teilweise mit Effekten arbeiten, mit irgendwelchen Echos, Hall. Also man kann mit Raum unheimlich spannend auch arbeiten, ne? Dass die Stimme auf einmal abdriftet in eine Riesenhalle, wenn man so
will. Ja, genau. Das ist nämlich auch so eine Frage, wie man das dann, also es gibt ja, ja, es, na, du hast schon recht, die Zutaten müssen sauber sein, ansonsten wird es Grütze.
Ja.
Weil man
braucht halt erstmal im Prinzip eigentlich eine gut eingesprochene Tonspur, eine gut eingesprochene, mehr oder weniger sauber, oder wenn man es halt eben nicht sauber will, müsste man im Prinzip so eine, woran man sich für das Soundbastel-Ding orientieren kann. Man könnte dann theoretisch ja sogar, wenn man auf einmal einzelne Stellen hat und sagt, das soll dann aber doch auf einmal eine Männerstimme werden, könnte man das ja hinterher nochmal austauschen und nochmal vom Mann dieses kleine Stück einsprechen lassen und das irgendwie ineinander faden lassen. Sowas wäre natürlich alles möglich.
Es gibt ein Hörspiel, oder ja, es ist ein Hörspiel von, also der Text ist von Heiner Müller und intoniert hat es der Heiner Goebbels. Heißt der Heiner Goebbels? Ja. Goebbel oder Goebbels? Ist wurscht.
Goebbels, glaube ich, das Fahrstuhl-Ding, oder?
Ja, genau. Und da ist doch, da spricht also der Typ da im Fahrstuhl und dann gibt es so eine Stelle, ich hatte einen Termin beim Chef und dann in der Regieanweisung steht in Gedanken und dann ist aber in der Aufnahme von dem Heiner Goebbels, hörst du, wie sozusagen die Stimme in Gedanken, nenne ich ihn Nummer 1, und das ist dann tatsächlich, also man hat das Gefühl, er ist näher am Mikro gewesen. Es ist auch ein bisschen so geflüstert, also aber das ist ja dann, das muss man dann tatsächlich wahrscheinlich dann doch anders einsprechen, oder?
Also das wäre dann letztendlich schon eine Regieanweisung wahrscheinlich, die man tatsächlich anders einspricht. Beziehungsweise kann man aber natürlich mit Räumen im Prinzip, also auch mit virtuellen Räumen, die man dann virtuell erstellt und irgendwie im Equalizer, indem man irgendwie Bass wegnimmt oder so, die Stimme einfach weiter weg erscheinen lassen, ne? So, also ich kann.
Das ist ja genial.
Es ist ja im Prinzip, also wenn etwas wenig Bass hast und leiser ist, kommt es mir weiter weg vor. Logischerweise, weil wenn ich direkt vor dir stehe, kriegst du quasi mein volles Frequenzspektrum ab. Und wenn ich weiter weg bin, ist es ähnlich wie beim Mikrofon. Wenn ich jetzt sehr nah dran bin, habe ich den Nahbesprechungseffekt. Das heißt, es ist fast mehr Bass in der Stimme und desto weiter ich weggehe, desto weniger Bass kommt in die Stimme. Und ich habe weniger, mehr die hohen Frequenzen drin. So. Das ist ein natürliches Verhältnis. So. Und wenn dazu dann noch Raum draufkommt, das heißt, der Raum wird größer, also mit einem Hallgerät im Prinzip, das emuliert ja einfach nur einen Raum. So, also das klassische Hallgerät ist ja einfach nur ein Raumemulator, wenn man so will. Den man natürlich auch als Effekt nutzen kann, aber erstmal war der Gedanke dahinter, ich will die Gitarre nicht trocken haben, sondern will sie halt irgendwie in den Raum setzen. Deswegen baue ich ein Hallgerät, ne? Ob es dann früher was aus einer Spirale oder irgendwie einer goldenen Platte, die genommen haben. Ja, und damit kann man natürlich sehr viel arbeiten, um Räumlichkeiten zu erstellen oder auch irgendwelche Echos, die dann im Nachhinein noch weiter hinten wegplätschern, ne? Bei solchen Anweisungen. Also man kann total viel in der Postproduktion dann, also in der Nachproduktion irgendwie machen. Trotzdem macht es natürlich Sinn, irgendwie sich, wenn man den Text hat und bestimmte Sachen schon merkt, das soll irgendwie anders rüberkommen, sich das zu notieren dann da und da vielleicht auch den Sprecher oder die Sprecherin dementsprechend agieren zu lassen, ne?
Naja, ich lese jetzt nämlich gerade aktuell so ein Buch über Autorenregie. Und das Buch heißt Autorenregie und wenn man das dann liest, dann kommt eigentlich raus, also ist immer vom Regisseur die Rede und so weiter und am Ende kommt raus, dass die Regisseure im Grunde genommen ihre, also Regie auch nicht alleine stattfinden lassen, sondern das, was da beschrieben wird, das wird immer, also es gibt so eine Art Gespräch in, also mit den Schauspielern und mit den Bühnenarbeitern und so weiter. Und aus diesem Gespräch entwickelt sich irgendwas, wo der Regisseur dann sagt, ja, komm, mach. Ja. Oder so. Und genau, also das heißt, man müsste tatsächlich, also wenn man das jetzt ernst nehmen wollen würde, müsste man sich diesen Text tatsächlich hier irgendwie Seite für Seite dann hervorzerren und dann müssten wir den besprechen.
Ja, schon, letztlich. Das wäre das,
dann müsste ich den auch nicht,
mal,
ne?
Lesen.
Dann müsste ich den auch mal lesen, ne? Aber ja. Lass uns nochmal über die, also ich meine, wenn man so einen Text liest, dann ist es ja immer relativ einfach, sich da irgendwelche Assoziationen zu merken und die dann denen dann nachzugeben. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so richtig interessant. Jetzt ist die Frage, wie findet man zu einer Assoziation etwas, was diese Assoziation bricht. Ne? Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, also wenn wir jetzt mal über diesen Puls und diese Energie, ja, genau, und so weiter nachdenken, ja. Blutdruck, da nicht in irgendwie so eine komische Arztsituation zu geraten, sondern was wäre das, was könnte man sich da vorstellen, irgendwas anderes, was irgendwie fließt. Oder
man kann natürlich auch da tatsächlich schräg mit Musik arbeiten, ne? Dass man eine völlig schräge Gitarre tock, 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 tock machen lässt, aber die irgendwie einem vermittelt, da passiert pulsmäßig was auch immer. Ich habe jetzt einfach die Gitarre als, die verzerrte Gitarre als Beispiel genommen, aber letztendlich, oder halt wirklich ganz andere Geräusche, ne? Also ich glaube, man kann schon erstmal mit diesen Assoziationen für sich arbeiten, dass man sich die, ne, das ist erstmal das Erste, was mir da einfällt, und da kann man sich natürlich überlegen, okay, was ist denn vielleicht genau das Gegenteil davon? Und dann nehme ich einfach das.
Ja, und wenn du ich meine, du hast da auch eine bestimmte Vorstellung von Hörspiel. Und jetzt hatte ich am Anfang die Dekonstruktion des Deutschlandfunks, also was mir ja wirklich also ausnehmend gut gefällt, was ja eigentlich kein Hörspiel in dem Sinne ist, sondern eine Hörcollage. Ne? Und ja. Dann gibt es ja noch, das ist ja das, ist auch anspruchsvoll, aber auf eine andere Art. Mhm. Und dann gibt es ja noch das, wo ich sage, also das sind so, kann man jetzt zum Beispiel Mitternachtskrimi auf dem Deutschlandfunk, ne, weil wir gerade davon reden, wo einfach, sage ich mal, wie so mitgeschnittene Theaterveranstaltungen, so stelle ich mir das jetzt vor. Ne? Mhm. Also ich höre dann wirklich Türen klappen und so weiter und da kommt dann auch jemand auf die Bühne und dann passiert da irgendwas und das ist aber im Grunde genommen der Ton von so einer Theaterveranstaltung, so stelle ich mir das. In Wirklichkeit wird das wahrscheinlich alles hinproduziert und die sitzen an einem Tisch, wie wir es gesehen haben und so weiter, aber so stelle ich mir es halt vor. Ne? Also dass das irgendwie diese verschiedenen Dinge gibt es ja, ne? Und die stellen ja, sage ich mal, unterschiedliche Schwierigkeiten dar bei diesem Theater-Ding. Da hast du ja das Problem, da kommt es ja sehr auf die Herstellung der Illusion durch den Raum eigentlich an, oder? Dass wenn der dort über Gras läuft, dass du dann wirklich das Gras hörst und so weiter.
Genau. Ja, das ist ja dieses, was ich vorhin meinte mit Foley, ne? Der, also, dass man quasi, ja, das, was passiert, nochmal nachvertont in dem Sinne, ne? Dass man halt übers Gras laufen hört oder über Kies laufen hört, Türen gehen auf, Türen gehen zu, Flaschen öffnen sich, Flaschen schließen sich, Wasser wird eingeschenkt, was auch immer im Prinzip. Ja, ne? Genau. Und das oft auch immer auf eine übertriebene Art und Weise. Also so, wie man es im, wenn ich jetzt echt in dem Raum stehen würde, wahrscheinlich so gar nicht hören würde.
So. Ah, okay. Also das heißt,
das ist im Film auch so. Ja, es ist viel so, dass es eigentlich oft immer übertrieben wird, damit man das dann irgendwie, wenn man halt drauf guckt und es hört. Ich hatte mal irgend so ein Lehrvideo dazu und da war tatsächlich, weil irgendwie wurde so eine Geisel genommen, die saß halt auf dem Stuhl und im Hintergrund war eine Gasflasche, die geöffnet wurde. Die hat halt zzt gemacht. Das würdest du eben echt gar nicht hören. Und das hat man da dann natürlich in dem Dings, damit du den Zuschauer oder den, ne, oder den Hörer dann darauf hinweist, okay, Achtung, diese Gasflasche, das ist gefährlich, mache ich dann die natürlich besonders laut, damit das im Prinzip in meinem Kopf auswirkt, oh, das ist gefährlich, da passiert gerade was.
Ja gut, stimmt, das entspricht ja dem, was du schon mal erzählt hast über das, also ich steuere sozusagen die Aufmerksamkeit in den Hintergrund, in den Vordergrund, je nachdem,
genau,
über die Geräuschkulisse.
Oder das auch über die Musik, also ne, damit funktioniert das natürlich auch.
Ah, okay, also so. Das
rosa Kaninchen, was im Hintergrund ist, und das böse Monster, was, ich glaube, das war das letzte Beispiel, was wir da hatten. Ne? Das, wenn ich dann liebe Musik spiele oder halt böse Musik, je nachdem, darauf fokussiere ich dann meine Gedanken. Also man kann da sehr manipulativ arbeiten.
Ja, genau. Und das andere ist ja dann, wenn du sagst, man muss da nochmal sozusagen, es genügt halt nicht, das echte Geräusch sozusagen zu nehmen. Also du kannst jetzt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich habe jetzt eine Restaurantumgebung, ja, genügt jetzt nicht, dass ich sage, komm, pass auf, wir müssen jetzt mal kurz hierher, dann halte ich mal für 2 Minuten das Mikrofon da rein und dann benutze ich das. Das würde nicht funktionieren,
oder? Doch, das geht schon. Doch, das geht schon. Dann hätte man im Prinzip die Atmo erstmal. Also ne, die Hintergrund, die Atmosphäre. So, die fängt man dadurch ein. Aber wenn ich dann zum Beispiel will, dass der Kellner den Teller hinstellt, dann mache ich das vielleicht nochmal einzeln und ziehe das nochmal ein bisschen weiter rein. So, nehme das nicht über die Atmosphäre aus. Oder dass der Kellner mir halt mein Weinglas einschüttet. Das würde ich dann nochmal einzeln reinmischen. So. Also das wäre im Prinzip der Prozess, den man dann machen würde. Ne?
Ja, da wird es ja sehr schnell sehr kompliziert. Ne? Also
es wird schon,
also das ist kompliziert, aber aufwendig.
Aufwendig, ja, ja, klar. Aber dass das jetzt unaufwendig wäre, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also das war, ja,
da dass man das mal eben. Für mich ist es immer alles ganz einfach. und das, deswegen bin ich da immer so motiviert, bei solchen Sachen das anzufangen und die Schwierigkeiten klären sich dann schon. Apropos Schwierigkeiten, ich muss dich jetzt, weil du mir zuhörst, muss ich nochmal, ich habe jetzt in den letzten Wochen, habe ich was Harmloses angefangen, ne, von dessen Resonanz ich persönlich also total überrascht bin, aber gut.
Ein Bücherding?
Ja, genau. Das mit diesen Büchern, es ist unglaublich. Also, und zwar, ich erzähle es bestimmt zum 1000. Mal, aber es hat harmlos angefangen. Irgendjemand hat, ich finde diesen Tweet nicht mehr, ne? Also ich habe gedacht, ich hätte ihn geteilt oder mir irgendwie markiert, ne? Aber ich finde ihn ums Verrecken nicht mehr. Da hat irgendwie jemand sich so ironisierend lustig drüber gemacht, weil jemand gesagt hat, ja, also ne, was ist eine Dissertation? Eine Dissertation sind 30 gelesene Bücher und aufschreiben, was also quasi eine Zitat-Collage. Ja? Mhm. So, und die Behauptung, die da eben drin stand oder in dieser Ironisierung stand, stimmt ja gar nicht. Ne? Dann habe ich gedacht, naja, Moment, also wenn das jemand sagt, dass es so ist, dann nehme ich das erstmal grundsätzlich ernst und mach das jetzt auch so. Ne? Und dann habe ich gedacht, naja gut, also man kann ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und kann sagen, also dass ich jetzt als Frank in die Bibliothek gehe und mir dort Bücher raussuche, da kommen ja nur meine Interessen raus. Ne? Mhm. Also das ist ja noch einfach. Ne? Darüber kann ich ja schon, über die Auswahl der Bücher kann ich ja schon relativ gut steuern, wie kompliziert das Ganze wird. Ne? Also wenn ich mich jetzt auf einem gesicherten Feld, also oder andersrum, da kann ich ja schon mal über die Auswahl der Bücher, kann ich irgendwie so eine Art Zusammenhang schon mal mindestens konstruieren. Ne? Also das Ergebnis wird nicht absurd werden oder unmöglich werden. Ne? Aber wenn man jetzt noch mal eine Spur weiter dreht und sagt, der Moment, also ich lasse mir jetzt einfach mal Bücher zurufen und daraus bastel ich dann irgendwas. Ne? Also tatsächlich, also die Zitat-Collage. Und jetzt habe ich festgestellt, jetzt habe ich was ganz Eigenartiges festgestellt. Und zwar, jetzt habe ich die Bücher gelesen oder jetzt lese ich parallel 3 Bücher. Na gut, 4. Mhm. So, und jetzt habe ich festgestellt, in dem einen Buch, da geht es, also es hat eine Literaturwissenschaftlerin, hat da, ist eine Dissertation, ne? Also hat eine Literaturwissenschaftlerin über das Phänomen Tunguska geschrieben. Und
was ist das?
Ne?
Was ist Tunguska?
Tunguska? Oh, jetzt kann ich dich beeindrucken hier.
Ja, bitte.
Also und zwar um 1900 irgendwas, also 1900, was weiß ich, jetzt habe ich das genaue Datum, kann man nachlesen. Also ist in Sibirien etwas passiert, was dazu geführt hat, dass über 2000 Quadratkilometer Wald sozusagen Bäume umgeknickt wurden. Also man hat nur noch das Ergebnis und jetzt geht's los. Dadurch, dass es in Sibirien gewesen ist und das ist weit weg von der Zivilisation und so weiter, hat es also eine Weile gedauert. Und niemand kann sich so richtig erklären, was da eigentlich nur passiert ist. Und das ist jetzt schon über 100 Jahre her. So. Und genau, das ist das Tunguska-Ereignis. Und jetzt gibt es natürlich die, sag ich mal, Naturwissenschaft. Da gibt's, kann man beobachten, da gibt es zum Beispiel Astrophysiker. Die haben nichts rausgefunden, ne? Also nichts geklärt, aber sie sind sich ganz sicher, es muss ein Meteorit gewesen sein. Ne? Mhm. So, also das ist ja schon mal ein Paradox. Also, dass du sagst, also so richtig was sagen kann ich eigentlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass es ein Asteroid ist. Also so.
Dann, aber das kennt man ja heutzutage auch noch irgendwie, ne?
Also. So, genau. Und dann gibt es natürlich so andere Wissenschaftler, die dann, die auch in der damaligen Zeit schon, sag ich mal, so eine, der Konkurrenz um finanzielle Mittel, sag ich mal, ausgesetzt waren. Und die haben dann, sag ich mal, das Ganze noch dramatisiert und wie, also und damit auch popularisiert, um sozusagen, und dann haben sie sozusagen unbeabsichtigt etwas in die Welt gesetzt oder etwas möglich gemacht, nämlich durch diese Ungeklärtheit sind dann irgendwelche heute würde man sagen, Verschwörungstheorien angezogen worden oder das Ganze ist fiktionalisiert worden, ne? Dass das dann, was weiß ich, irgendwelche Biologen haben dann gesagt, also das müssen hier, also das hat einen biologischen Ursprung und so weiter. Also da ist alles und dann eben haben das wiederum andere Schriftsteller haben das als Erzähl, sag ich mal, Ursprung genommen, um da irgendeine andere Geschichte damit zu erzählen, ne? Also einfach nur, um das einzuweben. Und dann gibt es halt noch die echten Verschwörungstheoretiker, wo dann, was weiß ich, irgendwelche Außerirdischen sind da gelandet und haben da irgendwie außersehen da was kaputt gemacht oder so. Naja, was weiß ich. So, also jedenfalls, das ist ein Buch und da gibt es eine Stelle drin, relativ am Anfang, wo so ein bisschen das, und, genau, und die und die Autorin hat Folgendes gemacht. Sie sagt also, ich untersuche sozusagen, wie wird dann über dieses ungeklärte Ereignis sowohl in der Nichtwissenschaft als auch in der Wissenschaft berichtet. Und konnte jetzt feststellen, dass also es gibt das verbindende Element der Detektivgeschichte, ne, also wo es dann eben eine handelnde Person gibt und so weiter. Also wird es ein bisschen literaturwissenschaftlich. Mhm. Und das ist aber alles in dem Sinne Beiwerk, was mich jetzt noch nicht so sehr beeindruckt hat. Also in dem Sinne, dass ich jetzt darüber sprechen möchte, sondern was mich beeindruckt hat, ist, da wird irgendwie über Spurenlesen gesprochen. Also und dann wird irgendwie so nach dem Motto, also wird dann gesagt, naja, also eine Spur kann ja nur von dem gesehen werden, der sie erkennen kann, ne? Also sozusagen musst du ja schon unterscheiden zwischen Vordergrund und Hintergrund und so weiter und so fort. Und es ist mir aufgefallen, naja, was machst denn du mit diesen 30 Büchern? Du machst da auch nichts anderes. Also ich kann ja nur das Verbindende oder irgendwas da drin sehen, was mir bekannt ist, ne? Ja. So, und da habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt hier? Da schreibt die also ein Buch über dich. Ne? Ja. Das ist da 1A deiner Arbeit, was du hier machst. Ja. So, ne? Jetzt lese ich das andere Buch über diese Autorenregie, ne? So parallel. Ne? Mhm. Und jetzt stelle ich fest, die schreibt da genau das Gleiche wieder. Die schreibt auch wieder, ja, da gibt es also, die treffen sich dann und dann sprechen sie darüber und da werden unterschiedliche Perspektiven auf das Theaterstück und daraus wird dann eine Inszenierung irgendwie abgeleitet und so weiter und so fort. Und das ist aber nur möglich, wenn die Leute sozusagen alle was mitbringen und also es wird quasi nur das, in, also das, was in den Beteiligten sozusagen an Vorrat schon vorhanden ist, das kann, nur das kann zum Ausdruck kommen. Ne? Also ja. Wieder diese Spuren lesen und so weiter. Ne? Ich dachte, wie kann das jetzt sein? Du hast jetzt zwei Bücher, die nichts miteinander zu tun haben. Ne? Du liest die und da steht alles drin, was du mit deinen, also das wird sozusagen als der Untersuchungsgegenstand sagt etwas über die Untersuchung aus. Ne? Also das ist ja schon fast metaphysisch, möchte ich sagen. Ne? Also sozusagen, wo sich der, dieser Buchtext da drin irgendwie an das anpasst, was du selber machst. Und das ist ja, also das ist schon, wie soll ich sagen, also das ist, da, an dem Punkt hat sich ja schon gelohnt, dass ich dieses Ding da angefangen habe. Und jetzt habe ich ja noch die zweite Schwierigkeit, und das muss ich mal sehen, wie ich das mache. Ich fange jetzt erstmal an, so Zitate und so weiter, was mir auffällt, ne, markiere ich mir, schreibe mir das teilweise sogar schon raus. Und dann muss ich ja dann so im Sinne einer universitären Abschlussarbeit, muss ich ja sozusagen die Übergangsstellen, muss ich dann mit eigener Prosa so ein bisschen füllen. Ne?
Also das willst du auch machen, also du willst da ja, schon hinterher was richtig, verfassen
ja,
dann im Prinzip.
Das na, ja, ja, das will ich durchziehen. Und jetzt habe ich mich habe ich mir überlegt, jetzt um das richtig, sage ich mal, also das ist ja nur ein Teil, ne? Dann liegt das bei mir. Und da hat es ja noch, also das hat ja dann, das ist ja mehr so eine Fingerübung für mich, ne? Aber es hat ja dann noch nicht, sage ich mal, den Anschluss an die, in Anführungszeichen, echte Wissenschaft gefunden. Ne? Jetzt habe ich mir überlegt, jetzt müsste es doch irgendwas geben, was sich mit dieser Art von Arbeit befasst, also im literaturwissenschaftlichen Teil. Oder also irgendjemand muss sich doch, ne, also die Idee, die, also grob gesprochen, die dahinter steht, ist, ich suche nicht in den Büchern nach irgendwas, sondern ich lasse mir von den Büchern sagen, was drin steht. So, was könnte denn interessant, also sagt mir, was interessant ist. Ne? Mhm. Ich finde dann irgendwelche Zusammenhänge da drin. Ich habe mir so überlegt, der Gedanke ist jetzt, liegt jetzt gar nicht so fern, dass man nämlich sagt, auf der Welt ist alles schon mal gedacht. Es ist irgendwo verschütt gegangen. Und zwar gibt es bei Stanislaw Lem gibt's eine Geschichte, die neue Kosmogonie. Und da ist von einem Autoren die Rede, der hat ein total sehr kompliziertes Buch, also wie dieses Voynich-Manuskript, ne? Keine Sau versteht's.
Ach so, ja.
Und irgendjemand...
Ach, das war bei Zeitsprung, gab es das letztens tatsächlich in dem Podcast. Deswegen
kam das auch. Und irgendjemand hat seinen Schlüssel und hat festgestellt, Mensch, und hier wird sozusagen da drin ist eine Theorie über den Kosmos abgelegt, die, sage ich mal, eine ganze Reihe von Problemen löst. Ne? Mhm. Aber in der Zeit, als der das geschrieben hat, also der Autor von dem Voynich-Manuskript, ne, der konnte das aber nicht mathematisch aufschreiben, weil es in seiner Zeit nicht verstanden wurde, sondern musste sozusagen zu dem Mittel greifen, das irgendwie zu verklausulieren. Und jetzt stelle ich mir vor, dass diese Art von sozusagen Versteckspiel wäre ja heute in der Wissenschaft gar nicht mehr möglich, weil du in der Wissenschaft, also was weiß ich, in der Physik oder sowas, bist du ja immer darauf angewiesen, wirst du immer darauf hingeschubst, gesagt, also im Moment, du musst dich ja, du kannst dich nur auf das berufen, was innerhalb deiner Wissenschaft schon irgendwie vorhanden ist. Ne?
Ja.
Anderes ist unsichtbar. Und diese Art von Arbeitsweise, und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt müsste man, es gibt auf Twitter, habe ich jemanden gefunden, der hat, dem ist es gelungen, als Nicht-Wissenschaftler oder nicht fachangehöriger Wissenschaftler auf irgendwelchen Tagungen aufzutreten und dort Beiträge auch, sage ich mal, zu Gehör zu, also die sind dort echt angenommen worden und auch tatsächlich als ernsthafter Beitrag, ich habe überlegt, jetzt müsste man sich eigentlich, also das wäre sozusagen das Höchste, ne? Wenn man es hinkriegen würde auf so einer Tagung, müsste man mal rausfinden, was da so gibt, ne? Das Ding irgendwie zu präsentieren, ne? Was auch immer das ist. Ne?
Gab es da nicht diesen Arzt, der sich als Arzt ausgegeben hat?
Ja, ne, das, diese Hochstapelei und sowas, die gibt es schon immer.
Ja, stimmt.
Es gibt auch diesen Sokal, der eigentlich was anderes wollte und dann aus Versehen eben, also der hat ja sozusagen im Stile einer, also der wollte die Geisteswissenschaften irgendeine Art von Wissenschaft wollte der beschädigen und hat sich irgendeine Studie ausgedacht und hat die veröffentlichen lassen und hat dann so nach dem Motto, ja, hier könnt ihr mal sehen, ihr seid ja gar nicht so wissenschaftlich und so weiter, ihr lasst euch einfach was unterjubeln. Ne? So, und wenn man jetzt, sag ich mal, wie ich es auch an meinem, also ich meine, meine Abschlussarbeit, die ich geschrieben habe, das ist hanebüchen, also muss ich mal ehrlich sagen, also das, da würde ich jetzt in dem Sinne, also ich persönlich würde nicht sagen, dass es einen Beitrag zur Wissenschaft geleistet hat, ne? Also,
ja.
Oder in irgendeiner Art und Weise, sage ich mal, wertvoll oder, also, ne?
Hat der halt einen Schein geliefert.
Genau, also so, und wenn man jetzt aber hingehen würde und würde sagen, pass mal, was da werden ja jedes Jahr, ich weiß nicht wie, werden die Leute gefoltert und solche Sachen da irgendwie, ne, und eben in dieses Format reingedrückt und das ist eigentlich total sinnlos. Wenn man jetzt aber sagen würde, pass mal auf, ist egal, du gehst jetzt bitte in die Bibliothek, lieber Student, ziehst wahllos, ne? Für, was weiß ich, für eine Bachelorarbeit brauchst du halt 4 Bücher oder sowas, ne? Ziehst wahllos 4 Bücher raus, ne? Oder ich mache so eine ISBN-Lotterie, wie auch immer man diese 4 Bücher bestimmt. Und daraus bastelst du einen wissenschaftlichen Text. Ich glaube, das ist wertvoller als dieses, ich habe es ja genauso gemacht, ne? Also du fängst an, Standardliteratur, weil das eben, also fängst an mit der Standardliteratur deines Fachs, dann guckst du dir an, was hat der Prof geschrieben, das möchtest du vielleicht auch nochmal zitieren, ne?
Mhm.
Und so bastelst du halt dein Literaturuniversum und dann noch irgendwie was zu dem passt, was du gesagt hast. Ne? So machst du das ja. Ne? Also so zimmerst du das dann zurecht. Und bei mir kam dann noch die Schwierigkeit, ich möchte auch behaupten, dass das bei vielen Leuten der Fall ist. Ich hatte dann die Schwierigkeit gehabt, dass ich das 10. Mal nicht wusste, was ich jetzt geschrieben habe, ob das jetzt nicht vielleicht aus Versehen doch ein Plagiat ist. Weil das Problem ist, wenn du so ein Buch liest, du verfällst dann sofort in diesen Schreibduktus, den du in dem Buch vorgefunden hast. Ja. Das ist ja dann irgendwie, ne, du machst dann Anschlüsse und so weiter. Und dann bin ich dann schon, das habe ich letztens von jemandem, das war, glaube ich, auch ein Podcast oder irgendwie sowas, da ging es eben um Plagiate. Und da gibt es jetzt mittlerweile schon Überlegungen, vielleicht sogar schon praktische Erfahrungen, die sagen, pass mal auf, ich schreibe jetzt einen Text, dann lasse ich diese Plagiatserkennungssoftware darüber laufen und dann verändere ich den Text so lange als Spiel sozusagen, bis diese Plagiatserkennungssoftware nicht mehr in der Lage ist, das irgendwie wiederzuerkennen. Ne? Also sozusagen, dann wird das weg. Und das aber als studentische Übung. Ne? Und jetzt habe ich mir überlegt, dass man, wenn man mit dieser Art von Zufall oder sozusagen, dass man auf der einen Seite, sage ich mal, was weiß ich, eine Informatik, genau, so eine Informatik, Wirtschaftsinformatik oder irgendwie solche technischen Wissenschaften wieder mit Dingen befassen kann, auf die sie gar nicht kommen können, weil sie unsichtbar sind. Mhm. Und damit auch eine Art von Wissen, was es früher mal gab, ne, was aber irgendwie totgelaufen ist, aus irgendwelchen Gründen wiederbelebt. Ne? Also es gibt zum Beispiel, hier in Dresden gibt es so Institut für künstliche Intelligenz oder irgendwie sowas. Mhm. Die haben sich tatsächlich, also ich sag mal so umgangssprachlich, ich habe es noch so einigermaßen verstanden, mit dem Zusammenleben von künstlicher Intelligenz befasst. Ne?
Ja.
So, und da kommt dem natürlich sofort die Soziologie sozusagen oder andere oder so Biologie, ne, irgendwie sowas in Sinn. Und dafür sind die aber unempfänglich, ne? Also das kriegen sie halt nicht hin. Das
sehen zu verknüpfen nicht. Dann, oder?
Ja, ja, also das ist unendlich mühsam. Also da müssen dann wieder so, ich sag dann immer so Handstände gemacht werden, um sozusagen das da irgendwie für diese Art von Wissenschaft wieder sichtbar zu machen. Und das stelle ich mir halt, wenn man jetzt, sag ich mal, Herrscharen von Studenten zur Verfügung hat, ne? Ja. Die so zufällig, ich meine, der Arbeitsaufwand, eine Bachelorarbeit herzustellen, ob ich jetzt sozusagen einer These nachgehe, die ich jetzt schon kenne oder ich beauftrage mich selber, ich sage, mein Gott, das schreibt sich dann schon, ne? Also ja. Die Arbeit schreibt sich dann schon, nur über diese Zitatesammlung. Der ist, würde ich mal jetzt frech behaupten, ist der gleiche, aber es wären nochmal andere Arten der Wissensfindung oder des Erkenntnisgewinns möglich. Ne? Und so ähnlich, das ist das Interessante, so ähnlich funktioniert es auch eben im Theater. Also die machen ja auch nichts anderes als, also ich sag mal so, das, was wir als Inszenierung sehen, das ist ja nur der letzte Schritt. Und viel interessanter, deswegen habe ich mich mit diesem Autorenregiebuch da befasst, ist eigentlich die Erarbeitung dieser Inszenierung. Und damit sind wir jetzt wieder bei dem, bei dem Restwärmeding hier, dass man eigentlich nur darüber übers Sprechen und dann kommt sozusagen am Ende, stellt man fest, ach scheiße, wir müssen ja noch irgendwie hier den Spielplan füllen, ne? Und dann, so stelle ich mir das jetzt vor, ne? Mhm. Und dann wird halt gesagt, okay, was haben wir denn? Also Zeit nach hinten hat man wahrscheinlich unendlich. Und dann sagt man, okay, so und so und jetzt machen wir das halt so. Ne? Aber die eigentliche Auseinandersetzung oder wie kommt man, das ist eigentlich das Interessante. Also jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir denn jetzt mit diesem Hörspielthema jetzt hier weiter?
Ein bisschen abgedriftet.
Was soll ich mal, also die Frage ist jetzt, wollen wir es mit einer weiblichen Stimme probieren?
Finde ich gut, wieso nicht? Also es ist ja auch völlig egal, wenn in der Penis oder Hoden drin vorkommt. Ist doch, also was soll's?
Ja, genau. Also ich meine, das ist ja an einer Stelle, ist ja von irgendwelchen, also es ist von Boxershorts die Rede und
ja, und wenn schon, also ist ja in unserem Sinne dann wirklich egal. Also.
Genau, also es gibt eine Stelle, wo das mal offensichtlich ist. Genau. Die Frage ist natürlich bei solchen Texten, also bei zum Beispiel bei Schiller die Räuber, da weiß ich, dass, also wenn man das, also da wird drin rumgestrichen, ne? Also da die Leute, die die Inszenierung durchziehen, also die Schauspieler, die Bühnenbildner und so weiter, die haben irgendwie sowas im Sinn, so nach dem Motto, so müsste es sein, und fangen dann an, drin rumzustreichen. Aber ich würde hier in dem Fall,
Ich finde es lustiger, wenn man da nicht drin rumstreicht, sondern genau, das ist halt einfach so, das ist dann halt die Frauenstimme und dann kommt halt trotzdem Hoden drin vor.
Wir lassen das alles zu, wie es ist. Ja. Jetzt mal eine Frage an dich als Praktiker, also man darf ja nicht so einfach so irgendwas machen, ne? Also,
wollte ich gerade nämlich, das habe ich mir nämlich auch gedacht, wie alt ist das?
Das von 92. So alt, ne? Nee, ja, da lebt auch noch der Ruhe.
Ja. Dann hat der auch noch die Rechte daran.
Naja, jetzt ist, also ich habe mal sowas Ähnliches gemacht. Ich habe dem Leander Hausmann, kennst du, also sagt ihr das was?
Ja, vom Namen.
Sonnenallee.
Ja, genau. Ah, da hat ein guter Freund von mir die Filmmusik für geschrieben.
Genau, also, dem Leander Hausmann, also meine Kinder und also wir alle sind, also der hat einen Film gemacht, High Alarm am Müggelsee. Und da gibt es so ein paar Szenen und da sind wir da mal nach Berlin gefahren und haben das, also wollten das halt aufnehmen. Da hat es dummerweise aus anderen Gründen jetzt nicht so hingehauen, wie wir das eigentlich wollten, aber jedenfalls war die Idee und die ist auch noch, müssen wir mal gucken, dass dieses Jahr das Wetter hinhaut, dass wir einige Szenen so, wo wir halt das Personal dafür haben, sag ich mal, dass wir die nachspielen, ne, an den Originalschauplätzen. Mhm. Das dann eben auch, sag ich mal, bei YouTube hochladen oder so, ne? Und da hatte ich dann dem, jetzt habe ich gedacht, na gut, scheiße, wenn das bei YouTube hochkommt, ne, und irgendjemand findet das dann, ne, dann kannst du unter Umständen in Probleme kommen, ne? Weil dann irgendjemand das nicht so richtig lustig findet, was weiß ich. Ne?
Ja, da ist es halt oft immer das Problem, dass es dann vielleicht gar nicht der Regisseur ist, den das so großartig stört, sondern die Firma, die dahinter sitzt, also ne, die Produktionsfirma oder so, die dann irgendwann sagen, ey, das sind aber unsere Rechte.
Naja, genau. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. In dem Fall sozusagen gehört die Produktionsfirma den Regisseuren. Und jetzt hatte ich dem Leander Hausmann und dachte, ja, was machst du denn jetzt? Ich schreibe es dem einfach mal eine Mail. Ne? So. Und da habe ich dann eben, also möchte ich sagen, in einem sehr ausführlichen Text mein Begehren eben dargestellt und so nach dem Motto, also dass es ja im Großen und Ganzen einfach nur so eine Art hobbyartige Spielerei halt ist, ja. und so weiter. Und da kam dann bloß zurück, irgendwie machen und Freude haben. Ja. von dem Hausmann, also da dachte ich auch,
also ja, ich glaube auch, solange man das selber nicht kommerziell verwertet, was wir jetzt ja erstmal nicht vorhaben irgendwie.
Ja.
Also wir machen es ja einfach auch, ne, machen und Freude haben. Also wir machen es am Spaß.
Ja, genau. Bloß in dem Fall ist es halt tatsächlich, also ich hatte jetzt, der Zeitpunkt war wahrscheinlich nicht so ganz ideal, das war zwischen den Jahren hatte ich den, jetzt muss ich lügen, ich glaube, die Rechte liegen hier beim Aufbauverlag.
Mhm.
Könnte sein, dass da, also jedenfalls, da gibt es einen Menschen, der da Ansprechpartner ist, dem hatte ich mal eine Mail geschrieben, hatte ich mal so kurz dargestellt, worum es eigentlich geht, ne, und ob da irgendwas dagegen spricht, aber hat sich nicht gezuckt. Dem würde ich trotzdem...
Telefonnummer, sonst einfach mal telefonisch nerven.
Ja, jetzt halt nächste Woche habe ich Urlaub, da kann ich mal zwischendrin mit dem telefonieren. Aber das sind so Sachen, das kotzt mich dann schon wieder an. Also auf der einen Seite kotzt mich an, weil ich dann wieder mit Dingen behelligt werde, die mit dem eigentlichen Hörspiel nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite habe ich da ein gewisses Verständnis, was ist gewiss, ich habe Verständnis dafür, dass so Leute wie du, die werden von ihrem Vermieter angeguckt und dann heißt, Joscha, wie ist denn das jetzt? Du wohnst hier, ich möchte gerne Geld haben. Ja? Also,
ja.
Und,
ja.
Das ist auch noch so ein Ding, das habe ich auch noch auf der Agenda. Angeblich gibt es, ich weiß, in Frankreich gibt es sowas wie die Kulturabgabe. Und da würde mich mal interessieren, wie das verteilt wird. Ob man sich da
die Franzosen sind da sowieso nochmal ganz anders drauf, ne? Also da ist es ja zum Beispiel auch so, dass an jedem Filmset, da gibt es für jeden Hiwi und so in Deutschland sind das ja dann ganz viele Praktikanten und so weiter, die dann da irgendwie mitmachen, damit die Produktion irgendwie stattfindet. Also ich kann immer hauptsächlich vom Film reden halt, ne? Und da ist es in Frankreich, gibt es da überall Mindestvergütungen für jeden Hiwi, der da irgendwie mitmacht oder die irgendwas macht, dass die bestimmt bezahlt wird und jeder vergütet wird und so. Da sind die Franzosen tatsächlich, was so Kultur angeht und Bezahlungen gegenüber denen, die da mitmachen, sehr streng und stellen dementsprechend auch vom Staat her relativ hohe Kulturbudgets, so wie ich das weiß.
Naja, und da gibt es, also was ich weiß, aber auch bloß so nebulös und aber nie richtig nachgelesen, es gibt wohl so eine Art Kulturabgabe. Die wird halt irgendwie erhoben, zahlt jeder. Also ich stelle mir es vor, wie bei uns hier für die Öffentlich-Rechtlichen, ne? Also 50 Cent für das Deutschlandradio. Ne?
Ja.
Und jetzt würde mich ja mal interessieren, wie wird denn das verteilt? Also da muss es ja irgendwie eine Stelle geben, wo man hingehen kann und sagen, im Übrigen, der Frank und der Joscha, wir sind's, wir machen jetzt hier Hörspiel, brauchen jetzt irgendwie 3,50 Euro dafür oder sowas, ne? Also an irgendwie, das habe ich noch nicht so richtig
rausgekriegt. Also wo es auf jeden Fall auch Geld gibt, ist EU. Es gibt auf jeden Fall so Kultur-EU-Gelder, das weiß ich.
Also nicht, dass ich das jetzt hier vorhätte, sondern rein so, mich würde das interessieren, weil das Problem ist ja tatsächlich... Also
ich gehe mal davon aus, dass die Franzosen uns jetzt kein Geld geben werden.
Ja, nee, aber mich interessiert das auch aus praktischen Dingen, weil man hat ja immer wieder das Problem, also was mich ja schon wieder aufregt, dass zum Beispiel der Heiner Müller, der ist tot, ne?
Ja.
So. Jetzt gibt es aber Rechteinhaber, also die an seinen Texten, den Heiner Müller gibt es nicht mehr, ne? Aber jetzt gibt es Leute, die noch sozusagen von seinem, die mit der Entstehung seiner Texte nie was zu tun hatten, ne?
Ja.
Die auch da nie irgendwie da auf seiner Schreibmaschine mal einen Buchstaben gedrückt haben oder sowas. Oder ne, also, und die jetzt trotzdem, will jetzt nicht so im Sinne von ungerechtfertigt oder sowas, sondern die da irgendwie dranhängen und das stört mich schon. Und jetzt habe ich.
Doch, ich sehe das aber auch so. Ich finde das auch, also ich würde zum Beispiel, ich finde es auch komisch, dass solche Urheberrechte dann vererbt werden oder so. Ich denke, also, meine Kinder oder meine Enkel oder sowas haben irgendwann einfach nichts mehr damit zu tun. Das soll dann eigentlich auch frei werden, ne?
Aber du hast ja schon dann ein Problem. Also warum ist das so oder warum gibt es das irgendwie? Ja,
es gibt halt das Urheberrecht, ne? Und ich glaube, das gilt
70 Jahre.
Jahre nach dem Tod.
70 Jahre.
Ja, ne? Was ja unglaublich ist eigentlich. Also wo du denkst, wo, wieso? Also irgendwann sollte doch mit dem Tod des Künstlers sollte das, finde ich, eigentlich mehr oder weniger frei werden.
Naja, und jetzt gibt es aber was Komisches. Und zwar, nehmen wir mal an, ich würde jetzt dieses 30 Bücher, eine Frage, Experiment, würde ich jetzt ein 300-Seiten-Buch draus machen. Ne? Ich hätte jetzt zum Beispiel einen Verlag gefunden, der findet das total toll und sagt, Mensch, Herr Staudinger, sehr gut, machen Sie, lassen Sie sich bitte nicht ablenken, wie lange brauchen Sie? Ein Jahr, sehr gut, hier haben Sie 50.000 Euro. Und danach ist das unser Manuskript, jetzt hat der Verlag ja ein Problem. Wenn ich jetzt sozusagen, also ich komme noch dazu, diese Arbeit zu schreiben, ne? Ein halbes Jahr später bin ich tot. Ne? Und jetzt hätte wenn ich jetzt tot bin, dann hat der neben anderen Leuten, aber auch der Verlag ein Problem, wenn er das Urheberrecht los wird. Ne?
Ja gut, da hast du natürlich recht.
Und aus diesem ganzen Scheiß entsteht halt irgendwelche Verwicklungen, wo ich sage, also das ist schon wieder schwierig. Also stelle ich mir dann so vor, na gut, wenn man das jetzt über so eine staatliche Stelle oder irgendwie, ne? Also wenn man sich vorstellt, es würde jetzt nicht dieses Verlegerdings geben. Auf der einen Seite hätte man, also man müsste, also worin besteht die Frage? Die Frage besteht darin, wie kann ich auf der einen Seite erreichen, dass der Frank ein Jahr Zeit hat, ohne sich um irgendwas zu kümmern, und auf der anderen Seite, wenn es der Joscha sagt, Mensch, tolle Idee, ich nehme mir diesen Text, und mache daraus ein Hörspiel oder ich schneide da die Buchstaben aus und klebe die auf eine Collage oder was weiß ich und mache da noch irgendwas draus, dass er das auch machen kann, ohne dass er da irgendwie behelligt wird. Ne?
Ich finde, ich persönlich finde, dass man das, also ich kann diese Argumentation natürlich verstehen mit dem Geld dann letztendlich, der Verlag hat 50.000 Euro und hat irgendwie das noch lange nicht drin und will zumindest seine Kohle wieder reinkriegen. Ich finde immer aber bei freier Nutzung, also wenn jemand das nicht kommerziell nutzt, sollte es irgendwie eine Regelung geben, dass das einfach machbar ist.
Naja, es gibt da schon dieses, da bin ich mir dann auch schon wieder unsicher, ne? Es gibt ja dieses Zitieren, also Zitieren ist frei, oder wie war denn das? In den USA gibt es doch dieses...
Da gibt es diese Fair Use, aber das ist ja immer nur so für bestimmte Ausschnitte. Dann kannst du so und so lange quasi aus dem, also wenn ich jetzt irgendwie ein Musikstück auf YouTube erkläre zum Beispiel, ich erkläre jetzt irgendwie ein Radiohead-Stück zum Beispiel, sag hier, deswegen ist das so toll, und dann kann ich auch Beispiele davon reinspielen, aber ich darf nicht das ganze Stück am Stück im Prinzip spielen, ne? Das ist Fair Use. Also ich darf daraus zitieren, im Prinzip sagen, hier, guck mal da, dieser Part ist besonders cool, deswegen und deswegen, weil die Harmonien, das passiert da gerade. Aber ich kann nicht einfach das ganze Stück, so dass sich das theoretisch jemand einfach rausziehen könnte und dann hätte er das Stück.
Das ist okay, also so weit geht. Aber man könnte es zum Beispiel für Zitate oder zur eigenen Verwurstung und so weiter, könnte man es ja benutzen. Und ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist.
In Deutschland gibt es kein Fair Use.
Da bist du nämlich irgendwie, also mir ist bloß ein Fall bekannt, da hat sich mal ein Komponist drüber lustig gemacht. Der hat, gibt es ja von Stockhausen, ich glaube, es ist von Stockhausen, gibt es irgendwie so ein Stück, irgendwie, also er hat Folgendes gemacht, der hat irgendwie, nehmen wir mal eine Oper, ich weiß jetzt nicht mehr, was es wirklich ist, hat er aufgenommen und hat das auf eine Sekunde zusammengezogen, also zusammengeschoben und dann wieder auseinandergezogen. Ne? Also, also so eine Übung hat er gemacht.
Ja.
Und dieser Komponist hat was Ähnliches gemacht, der hat 70.000 Soundschnipsel genommen von einer Sekunde Länge und sie übereinander gelegt.
Ach so.
Ja. Und hat dann, und bei der GEMA, das wirst du besser wissen als ich, oder es gibt eine Institution, wo du sagen musst, pass mal auf, ich habe jetzt hier ein Musikstück, aber da sind noch Werke anderer Künstler beteiligt.
Genau, ne?
Ja. Und dann hat er also Folgendes gemacht, der hat also 70.000 Formulare ausgefüllt.
Ah, davon habe ich mal gehört.
Und ist dann, ich kann sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, und ist damit dann eben zu dieser Institution und hat dann, also mit dem LKW, keine Ahnung, also, ne, ist da hin und hat gesagt, er möchte jetzt sein Musikstück da beantragen. Und also im Grunde genommen wollte er sozusagen, also was also macht
der
man?
Der Prozess war eigentlich die Kunst dann, ne?
Genau, also er wollte eigentlich diese, also er wollte das zerstören, indem sie einfach sozusagen, also er wollte sie.
Bürokratischen Overflow.
Genau, er wollte, dass sie sagen, okay, bei dem Ding vergiss es, ne? Also so, und dann hätte er einen Präzedenzfall, aber sie haben zu einem Trick gegriffen, sie haben gesagt, also weil das ja bloß eine Sekunde ist, deswegen ist es ja gar nicht mehr so richtig erkennbar und das ist okay. Ne? Also.
Ja, es gibt ja diese Sample-Regel, ich weiß nicht mehr, wie viele Sekunden das sind, die man nutzen darf, ne? Also gab es ja, jetzt auch nochmal dieses Kraftwerk-Urteil da.
Genau,
ne?
Was ist da eigentlich rausgekommen, weißt du das?
Aber war es nicht so, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, durften sie es nutzen? Nee, ich glaube, oder hat Kraftwerk gewonnen? Ich weiß es nicht genau.
In meiner Erinnerung hat Kraftwerk gewonnen, aber...
Ich glaube auch, irgendwie.
Aber wissen tue ich nicht, natürlich. Schreibe ich da jetzt ins Ecosia rein? Kraftwerk gegen Moses Dingenskirchen Pelham, genau. 20 zu erneut vor dem BGH. Am 9.01. seit über 20 Jahren. Ach Mist, jetzt bin ich den. Ah, erst lesen, dann weiterklicken. Ah ja, okay. Also hier steht, Moses P. gewinnt den Rechtsstreit. Am 29.07.2019. Das ist so, dass. Ah ja, okay. Übereinstimmt. Also hat das echt frei bekommen. Ah ja, das war doch dieses irgendwie so nach dem Motto, ja, du kannst es nutzen, aber nur aber unter Bedingungen.
Ja, irgendwie so. Ich habe mich dann auch, ich war dem müde irgendwie. Also ich meine, ich bin ja selber auch Urheber, ich kann das in gewissen Teilen auch verstehen, irgendwie diese ganzen Debatten. Irgendwo finde ich es aber auch ein bisschen überzogen dann teilweise. Klar, aber ich meine, ich weiß nicht, wie viel Geld dann der Moses Pelham damit gemacht hat. Da geht es bei solchen Klagen geht es ja auch oft immer darum, wenn halt Leute damit wirklich Geld machen, ne? Also ja. Wahrscheinlich, wenn wir das jetzt machen würden und würden das irgendwo bei YouTube oder so reinstellen oder bei Soundcloud oder sonst wo, wird das wahrscheinlich niemand mitbekommen.
Naja, die Frage ist, also es gibt ja, ich sag mal so, man muss ja mit der Bösartigkeit der Menschen rechnen.
Ja, das stimmt.
Es würde schon zum Beispiel reichen, wenn deine Lebenspartnerin, ne, es passiert, ne, die zum Beispiel sagt jetzt, also Joscha, war schön mit dir, aber ich mag dich jetzt trotzdem nicht mehr und es ist mir nicht genug, dich nicht mehr zu mögen. Ich möchte dir auch noch schaden. Ja?
Du hast doch mal mit dem Frank so ein Hörspiel gemacht.
Genau. Also deswegen ist es zum Beispiel schwierig, wenn man jetzt ein Verbrechen begeht, ne? Zum Beispiel Bankraub, das Geld dann mit seiner Frau, also das Geld bei seiner Frau irgendwie. In der Hoffnung, dass sie einem loyal ergeben bleibt. Ne? Also ja. das macht es dann schwierig. Also wenn Verbrechen, dann wahrscheinlich eher mit der Familie teilen. Also wobei das manchmal auch schwierig ist.
Kann auch schwierig werden, ja.
Ja, also, aber da sind die sozialen Hürden noch mal höher. Also da, sage ich mal, jemanden über
Ja,
die
das
Klinge
stimmt.
springen zu lassen. So, wie macht man jetzt mit diesem Hörspiel weiter? So, also mein Vorschlag ist,
Also ich würde sagen, wir machen das so oder so, machen wir es einfach. Und wenn wir es letztendlich machen und nur für uns machen.
ja. Nee,
Also
also
dann
das
ist
wäre.
es halt so, also wenn wir es nicht raushauen können, irgendwie hinterher wegen Rechten und so weiter.
Ich würde mich, also pass auf, oh Gott, das hören dann Leute, ne? Aber gut.
Ach so, ja.
Ich kümmere mich mal um diesen Menschen da bei dem Verlag, dessen Name ich jetzt vergessen habe, wo ich eine E-Mail hingeschickt habe.
Ja.
Den frage ich rufe den einfach an und
Ich glaube auch,
mein.
das ist das Einfachste. Wenn man oft, wenn man den Leuten übers Telefon so E-Mail
Ja,
ist auch leicht vergänglich irgendwie.
ja. Ja, meine Erfahrung ist, man sollte sich bei solchen Gesprächen auch immer ein bisschen dumm stellen. Weniger Wissen zugeben, als man tatsächlich hat, und dann vollkommen erstaunt tun. Ach Mensch, das ist möglich. Also das hat mir zum Beispiel meine, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich habe ja meine Immatrikulation habe ich ja um ein Haar versaubeutelt. Und zwar, weil ich aus Faulheit, und das wäre damit auch zu Recht gewesen, ich hatte natürlich, wie es so ist, auf alles auf den letzten Drücker, Immatrikulation losgeschickt, hätte fristgerecht eingehen müssen, da habe ich lange nichts davon gehört und hatte natürlich auf diesen Umschlag auch auch die Absenderadresse nicht draufgeschrieben. Und jetzt war es aber so, dass ich wahrscheinlich aus einem Versehen heraus zu wenig Porto da drauf hatte. Und natürlich wollte die Uni das nicht annehmen, weil sie gesagt hat, da kann ja jeder kommen. Und
Ja.
dann hatte die Post aber das Problem gehabt, erstmal rauszufinden, da gibt es irgendwie so Fristen nach, was weiß ich, so und so viele Wochen dürfen sie es dann öffnen und haben dann auch da drin halt mein Zeug gefunden.
Ja.
Und jetzt hatte ich das Problem gehabt, dass die sämtliche Fristen waren abgelaufen, ne? Aber ich wollte ja studieren, ne? Und da bin ich dann, habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du nur ein was machen, musst jetzt ins Studenten, also dort, wo das, also sozusagen in die Poststelle dort, ne? Und musst erstmal irgendwie, also irgendwas finden, ja irgendwie klar machen, diesen Menschen dort, dass sie dich jetzt, also sozusagen, du kannst ja nichts dafür und so weiter und so fort und ob sie es dir doch möglich machen können. Und wie es sich fügte, war da zum Glück eine Frau, es war eine Frau und ich vermute, sie hat also vom Alter her hätte es gepasst, sie hat einen Sohn oder eine Tochter oder jedenfalls also im gleichen Alter. Ne? Und was hat die gute Frau gemacht? Sie hat mir das Zeug entgegengenommen und hat gesagt, ist in Ordnung, ne? Nachdem ich da sozusagen das missgeschickt erzählt habe. Und hat gemeint, es ist ja alles noch pünktlich angekommen. Genau, wie hat sich aus? Ist alles noch pünktlich angekommen? Es ist mir bloß in den falschen Stapel geraten. Und hat mir das abgenommen.
Das ist ja nett von ihr, ne?
Das war nett. Ja.
Ja.
Ich bin dann auch, ich habe natürlich nicht unmittelbar, aber ich bin dann, sage ich mal, in genügend zeitlichen Abstand bin ich dann aber hin und habe was vom Bäcker vorbeigebracht. Um jetzt, sage ich mal, der Bestechung oder sonst irgendwie da aus dem Weg zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Geschichte überhaupt wahr ist, aber nee, ist schon wirklich passiert. Aber da habe ich echt, also da habe ich echt geschwitzt, weil das wäre echt die Krönung gewesen, wegen so einem Scheiß ein Jahr Pause. Also da hätte ich echt ein Problem gehabt, ne? Also weiß ich nicht.
Ja, ich hatte das bei meinem Führerschein damals auch ähnlich. Hatte ich eine ähnliche Situation, weil ich auch Sachen zu spät abgegeben hatte.
Naja, und
Damals.
da muss man dann manchmal, also was ist manchmal, also oftmals hilft es, wenn man da in solchen, aber das muss man halt auch erst lernen, so ein
Ja.
bisschen hin und so ein bisschen dumm tut, sage ich mal, ne? Oder bei anderen Sachen, vor allem Männer, also fällt mir das auf, neigen dazu, sage ich mal, zu viel eigenes Wissen also oder zu offenbaren, als es für ein gutes Gelingen notwendig wäre, ne? Also manchmal, sage ich mal, erreicht man mehr, wenn man nicht so überheblich oder sozusagen so allwissend rüberkommt,
Ja, klar. Ja.
sondern einfach so ein bisschen, aha, verstehe ich und so weiter. Ne? Also ja, ich rufe den einfach mal an, dann melde ich mich bei dir und Jetzt ist die Frage, eine Frauenstimme. Wo kriegen wir eine Frauenstimme her? Also ich kann natürlich auch selber mal fragen. Ach so, ich habe jetzt Kontakt aufgenommen zu dem Intendanten der Bürgerbühne in Dresden.
Oh.
Ja. Der hat zum Beispiel, fällt mir gerade ein, der macht in Wuppertal eine Oper für eine Gabelstapler-Oper.
Das kann ich auch Gabelstapler?
Ja, ja.
Im Wuppertal ist ja gar nicht weit von mir.
Naja, ja, da ist demnächst Premiere.
Und da ist er. Gabelstapler. Ja, ja. Kann ich mir so gar nicht richtig was drunter vorstellen. Aber.
Gibt's auch, das habe ich letztens bei Twitter geteilt, gibt's auch ein Video davon. Aber das verlinke ich auch. Ich schicke dir den Link. Ja. Ist ganz, also das ist so, habe ich eigentlich auch an dich gedacht, weil das so mit so auch Geräuschen arbeitet und so weiter. Also sozusagen, wie entsteht aus Alltags Geräuschen Musik? Genau, ja. mit denen habe ich, das war auch wieder so eine Unsicherheit, ne? Also bei solchen Sachen, wenn du jemanden, sag ich mal, wie jetzt so einen Intendanten oder sowas, ne, du weißt halt im Vorhinein nicht, sind das Bürokraten oder sind das echte, sag ich mal, zugängliche Menschen? Und den habe ich da eben sozusagen rausgefunden und da habe ich gesehen, da macht er eben diese Gabelstapler-Oper, ne? Also, genau. Chaosmos heißt das. Oh Gott, ich schicke das jetzt gleich. Ey, sonst,
ja, schick mir das mal gleich.
Sonst vergesse ich es wieder. Die Wuppertaler Bühnen. Trailer. Zack. Und wo ist der Joscha? Der Joscha ist hier. Zack. Und genau, das ist der Trailer dazu. Und da kommen dann mal ein bisschen die Teilnehmer sozusagen. Genau, ja. Und mit dem will ich mich über Regie und Bürgerbühne und solche Sachen unterhalten.
Cool. Ach so, den holst du auch im Podcast.
Ja, ja, das war der Ursprung gewesen. Das fängt immer an. Ich hatte ja schon mal mit dem Andreas Figueroa, hatte ich ja schon mal, obwohl ich das bestimmt jetzt schon wieder falsch ausgesprochen habe, der hat mit Blinden und sehbehinderten Menschen. Sehschwache heißen die. Blinde und Sehschwache. Und Nichtblinden hat er Theaterstück gemacht, eben über Blindheit und Sehen. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Wie ist das eigentlich, mit Schauspielern zu arbeiten und so weiter? Ne? Also mit Amateuren. Und der Mensch, mit dem Intendanten von der Bürgerbühne hier in Dresden, mit dem will ich mal noch was anderes besprechen. Und zwar beschäftigt sich der auch mit, von Brecht gibt es ja diese Lehrstücke, ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen so seins, wo er sich auch so wohlfühlt, ne. Und ja, da will ich mich mal mit ihm über diese Themen dabei so und so langsam ans Theater ranrobben. Und vor allen Dingen auch, weil ich jetzt dieses Buch über die Theaterregie gelesen habe, wie er sozusagen hinter der Bühne, also nicht hinter der Bühne, aber sozusagen vor der Inszenierung, ne. Also ja, wie erlebt er das? Genau, die Sachen habe ich, das war der Ursprung gewesen. So bin ich dann an diese Gabelstapler-Oper da rangeraten. Ja. Du siehst, also du kommst ja vom Hundertsten ins Tausendste.
Aber wir brauchen eine Frau dann, ne? Eine Dame, die spricht.
Also genau.
Vielleicht hört das ja eine Dame und sagt jetzt hier.
Ja.
Also wenn es jemand hört, gerne Bescheid geben.
Weißt du, fällt mir jetzt gerade ein, wen ich ansprechen werde. Es gibt doch die berühmte Mandy.
Oh ja. Stimmt.
Ah, das schreibe ich mir auf.
Schreib's direkt auf. Die berühmte Mandy. Ja.
Genau. Und ansonsten.
Stimmt, die hat auch irgendwie eine gute Stimme dafür.
Ja, ja.
Kann gut vorlesen auch, ja.
Ja, ja. Müssen wir mal gucken, ob das vom Alter her passt oder ob man sagt, weil die ist noch relativ jung, ne?
Ja.
Weißt, wenn es von der Stimme her ist, ist er
grob jung. Mein Alter, glaube ich, ne? So grob.
Ja, 25 oder wie alt
bist du? Okay, ja, na gut, ich bin 32.
Ach, echt?
Ja, doch.
Weißt du, echt? Oh Gott.
Ja.
Du bist, oh Gott, aber.
In welcher Hinsicht jetzt? Oh Gott, ist das jung oder bist du doch schon so alt?
Für mich warst du immer 25, keine Ahnung.
Achso, ja. Ah, nee, ich bin doch
ein bisschen
älter.
Ich bin ja selber 40, ne? Obwohl ich das eigentlich nie so richtig verstehe, dass ich jetzt schon, also 40 bin. Ich bin letztens erst mit jemandem, mit so einer alten Frau.
War das Mindset oder nicht?
Naja, Und zwar bin ich drauf, ich arbeite jetzt immer von zu Hause aus, ne? Und da gehe ich mittags hier in die Postkantine. Und wenn du da mittags 11:30 hingehst, dann sind da nur Rentner, ne?
Ja.
So, aus den umliegenden, so, und
Oh, ist aber nett, bestimmt auch, kann man auch ganz gut quatschen, oder nicht?
Ja, und da kam so ein altes Mutchen, hat sich da mit ihrer Dings da hingesetzt und hat gesagt, da ob ich auf ihre Sachen aufpasse. Ich sage, natürlich bleibe ich noch so lange sitzen. Und jetzt war ich aber schon fertig gewesen. Jetzt dachte ich bloß, ja gut, jetzt sitzt die dann alleine da, ne? Jetzt, die Zeit hast du jetzt auch noch, ne? Ob du jetzt hängst du noch eine halbe Stunde Mittagspause dran, ist jetzt wurscht. So, und damit wir uns nicht anschweigen, habe ich die dann angefangen, so ein bisschen auszufragen, ne? Und stellt sich eben raus, dass sie ihr Lehrerin ist, gewesen ist und schon an die 80 und was weiß ich alles, ne? Und genau, und da habe ich nochmal anders übers Alter nachgedacht, weil ich jetzt so irgendwie so gesagt habe, oh Gott, jetzt bist du definitiv in der zweiten Lebenshälfte angekommen, ne? Also ab jetzt, ich will nicht sagen, geht's aufs Ende zu, aber aufs Ende geht's immer zu, aber jetzt ist das immer näher kommend, ne?
Ja.
Deswegen war ich so erstaunt, also dass einem das irgendwie selber viel, also man kommt sich wahrscheinlich selber viel jünger vor, als man selber ist oder sowas.
Aber ist ja ganz gut, wenn es so ist, ne? Ich komme mir manchmal tatsächlich älter vor, als ich bin, muss ich gestehen. Manchmal, ja. Nicht immer, aber.
Naja gut, ich habe hier mit relativ viel jungen Leuten zu tun. Also so. Ja. Im Studentenalter, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Also, was ein bisschen paradox ist, aber wir hatten jetzt bei uns im Büro halt immer so einen Durchlauf an Praktikantinnen und Praktikanten und was weiß ich. Und gerade diese Sportzeug, also wenn du so mit Sportartikeln zu tun hast, dann sind sowieso viele junge Leute. Es färbt dann ab. Ne? Also,
ja, schon, sicher, klar. Soziales Umfeld prägt irgendwie, ne? Ich habe tatsächlich viel mit älteren Leuten zu tun, deswegen ist es
so. Ach so. Ja, stimmt, im Hauptberuf, ja, kann man so sagen, Hauptberuf?
Da gar nicht mal so. Also da kann ich mich ganz gut von distanzieren, so, aber auch privat tatsächlich. Habe ich also mit dem Filmkomponisten, bei dem ich lerne, im Prinzip, der ist ja auch schon irgendwie Mitte 60, so, mit dem habe ich so halt auch sehr viel zu tun und so, ja. Ne, das ist dann.
Ach so, ja.
Färbt dann so ein bisschen ab, vielleicht, weiß ich nicht. Ist auch nicht so extrem. Also.
Geht.
Dafür mache ich Podcast, das ist ein junges Medium.
Ja.
Ich mache einen neuen Podcast übrigens, oder ich plane gerade.
Ja, ich habe davon gelesen. Willst du noch was? Genau, erzähl mir noch mal. Wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich.
Ja. Ein Podcast über Musikinstrumente. Also letztendlich ist ja meine.
Ja.
Mein Problem, oder was heißt Problem? Mein Ding als Filmkomponist, wenn ich jetzt Musik irgendwie für andere Instrumente schreibe, ich muss die ja schon irgendwie ein bisschen kennen. Weil wenn ich jetzt irgendwie eine Trompetenlinie schreibe und die über 5 Minuten lang durchbläht, das kriegt ja niemand hin. Ne? Mhm. So, weil irgendwann ist die Luft weg. Das heißt, du musst halt irgendwie gucken, dass du Pausen zwischendurch setzt und so weiter.
Mal hier. Das ist der Nico.
Ah, Nico.
Da musst du hingucken. Ja. Das ist der Joscha. Das ist der Filmkomponist. Der berühmte Filmkomponist, von dem ich dir erzählt habe, der macht so Musikinstrumente, also er nimmt was auf und hat dann so und sagt dem Computer, das ist jetzt, was weiß ich, auf dem Klavier die bestimmte Taste. Und dann macht der Computer so eine Art Tonleiter draus. Und dann kannst du zum Beispiel alle meine Enten oder sowas mit dem Geräusch von einem eingeschalteten Lichtschalter oder sowas machen.
So eine Art, ja.
Genau. Mit solchen Sachen befasst er sich. Verrückt, oder? So, also, gute Nacht, mein Guter. So.
Sehr gut. Mein Problem, ich muss im Prinzip alle Musikinstrumente, für die ich schreibe, auch irgendwie so halbwegs drüber Bescheid wissen. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, gibt's da nicht einen Podcast drüber? Gibt's nicht. Da muss ich den wohl selber machen.
Muss ich das auch noch selber machen?
Ja. So, beziehungsweise lese ich mich natürlich irgendwie so ein, aber ne, sowieso immer, wenn ich irgendwie so, ne, dann doch so Standardsachen, einfach Wikipedia-Artikel von verschiedenen Instrumenten einfach mal lesen und um Tonumfang zu wissen und so weiter. Und dann dachte ich mir, gut, habe ich das der Christiane, meiner Mitpodcasterin, so ein bisschen vorgeschlagen und sie meinte so, gut, ja, aber Wikipedia kann ich mir auch selber durchlesen. Und dachte ich, ja gut, da hast du natürlich auch irgendwie recht. Muss ich jetzt nicht einfach vorlesen und aufnehmen. Macht keinen Sinn. Und jetzt ist die Idee quasi am Anfang so ein bisschen Basiswissen zu vermitteln und dann aber letztendlich mit einer Musikerin oder einem Musiker, die dieses Instrument spielen, über das Instrument zu reden. Also letztendlich, der Untertitel ist vielleicht, ich habe noch keinen Haupttitel für den Podcast so wirklich, aber der Untertitel wird irgendwie sein, ein Podcast über Instrumente und ihre Menschen.
Ja, ja, ja.
So in der Richtung. Genau, und da plane ich gerade.
Also ist eigentlich eine interessante Sache. Also ist es immer interessant, klar. Aber es ist noch aus einem anderen Grund interessant, weil es ja quasi ein echtes Abfallprodukt ist, aber nicht im Sinne von Müll, muss weg, sondern tatsächlich, also es bleibt, weil wenn du dich jetzt mit der Musikerin hinsetzen würdest und sagst, manche hier erzählen, also ihr würdet ja trotzdem drüber sprechen, ne? Und ihr lasst ja halt noch das Aufnahmegerät mit.
Genau, ist es im Prinzip gedacht dann. Ne? So. Und ich bin mir noch so ein bisschen unsicher, wie ich es produziere, ob ich es einfach so wegmache oder ob ich dann doch meine Audio-Nerdigkeit so ein bisschen reinmache und es irgendwie versuche auch spannend, in Anführungsstrichen, also das heißt ja nicht, dass jetzt solche Gespräche, die wir führen, nicht spannend sind, aber dass es tatsächlich vielleicht so ein bisschen so eine Art Dramaturgie hat. Da bin ich noch so ein bisschen unsicher. Ich werde jetzt wahrscheinlich die Nullnummer erstmal mit mir selber aufnehmen, also ich und dann spreche ich halt über meinen Computer, was ich damit so mache, weil das ja eigentlich mein Hauptinstrument ist tatsächlich. So, ne, ich spiele natürlich irgendwie, ich komme zwar ursprünglich von der Gitarre und habe hier irgendwie Modular-Synthesizer und so weiter, aber den Großteil nutze ich doch einfach den Computer, ne? So ist einfach so. Da sind meine ganzen gesampelten Instrumente drauf, die Sachen, die ich selber mache und so weiter. Genau, und das wäre wahrscheinlich die Nullnummer, würde ich erstmal so machen und dann mal gucken. So, ne? Ich wollte hier mit den Bochumer Symphonikern mal, da habe ich jetzt irgendwie Kontakte zu, wo ich dann mal mit denen irgendwie sprechen kann und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, auch vielleicht für Leute, die ein Instrument lernen wollen.
Nee, funny,
und dann irgendwie sich einfach mal eine Folge über ein Cello anhören und dann merken sie vielleicht, oh nee, ich bin vielleicht gar nicht so der Cello-Typ.
Also ich bin ja, ich will nicht sagen, dass ich unmusikalisch bin, ich kann bloß kein Instrument spielen, sagen wir mal so. Für mich wäre das auch interessant. Schlicht und ergreifend, weil man da auch nochmal, also was es an unterschiedlichen Musikinstrumenten gibt, die tatsächlich in großer Stückzahl hergestellt werden, was gerade eben über die Besonderheiten, wo du ja sonst, sage ich mal, also wann kommt man mal in die Verlegenheit, zu einem Orchester Menschen hingehen zu können, also die sind ja unsichtbar, ne? Die sind entweder im Graben, also man kann sie eigentlich nicht ansprechen, ne? Und dann über eine Stunde oder sowas sich dann damit befassen zu lassen, sage ich mal, ne? Und wenn es als Parallelmedium ist, also.
Ja, und es glaube ich auch sehr interessant ist, wie irgendwie der Mensch dann dahinter ist, ne?
Ja.
Hinter der Oboe irgendwie so. Und was vielleicht irgendwie noch an so einfach ist, ist dann ja doch nicht nur das Einspielen in das Instrument, sondern irgendwie vielleicht noch andere Settings. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, wie Interviewführung und so. Ich habe mir schon mal von einer bekannten Journalistin so, und dann ist mir das, habe ich an dich auch direkt gedacht, weil so also sie hat mir dann irgendwie so, wie man ein Interview richtig führt, und dann dachte ich mir, nee, irgendwie das ist es nicht.
Also meine Erfahrung, also meine Erfahrung ist, gut, man braucht erst, also man muss mindestens Interesse mitbringen, ne? Und über das Interesse muss man auch, also ein gewisses Maß an Halbwissen auch mitbringen. Also ich habe das Problem, dass ich bei manchen Sachen, da erinnere ich mich also tatsächlich eben falsch, also es ist wirklich so, wo ich dann felsenfesten Überzeugung bin, wo ich dann korrigiert werde und sage, nee, also ist eigentlich ganz anders. Oder man muss halt dann tatsächlich also seiner eigenen Unwissenheit stehen und muss da sagen, pass mal auf, also ich hatte mich jetzt mit einer Literaturwissenschaftlerin unterhalten oder mit was weiß ich, anderen Leuten, wo man dann nochmal nachfragen muss, oder du sagst dann halt jetzt nochmal in meinen volkstümlichen Worten gesprochen, so und so, ne, also dass man einfach, also weil manche Sachen, die kann man dann, also die kann man einfach nicht wissen, weil, und da macht es dann auch keinen Spaß mehr. Also wenn es dann zu, wenn man dann zu tief, da brauche ich noch kein Gespräch mehr drüber führen, ne? Also wenn ich es dann schon selber weiß, ich führe ja ein Gespräch, weil ich es nicht weiß, ne? Nee, und in deinem Bereich ist vielleicht gar nicht so sinnlos, wenn man schon was über Musik an sich oder über Instrumente an sich was weiß. Da kann man vielleicht dort nochmal genauer hin, aber im Grunde genommen.
Ich glaube aber auch so, weil also letztendlich ist ja, also letztendlich kann ja jeder irgendwie erstmal immer Musik machen, ne? So, also mit allem. So, also wie wir es vorhin hatten, genau, ne? Mit dem, also du hörst einfach Stille und hast schon Musik letztendlich, weil es halt, es gibt keine Stille in dem Sinne, ne? So, oder ich klatsche halt auf meinem Bein rum, was auch immer, so, ne? So, hau irgendwie an der Straßenlaterne und merke, oh, da ist ja Resonanz und da kommt was irgendwie. Also eigentlich ist ja irgendwie alles ein Musikinstrument. Deswegen bin ich immer davon ab, dass Leute sagen, nee, ich bin unmusikalisch, weil ich glaube, eigentlich ist niemand wirklich unmusikalisch.
Deswegen habe ich aber sofort eingeschränkt, gesagt, ja, ich kann kein Instrument spielen. Ja, ja. Unmusikalisch
bin ich. Im klassischen Sinne zumindest.
Ja, ja. Genau, also so. Das ist an mir vorbeigegangen, das Schicksal manchmal bedauere ich das, dass ich das nicht kann, bloß dann sage ich mir, naja gut, man kann halt nicht alles können, ist halt so. Jetzt nochmal zurück zu deinem Podcast. Ja. Willst du da, also da geht es da tatsächlich nur um das Instrument zu spielen, also da steht das Spielen im Vordergrund nicht, na gut, das wird man dann sehen, ne, woher das kommt irgendwie, manchmal ist es auch interessant.
Also ich würde am Anfang tatsächlich schon gucken, dass ich irgendwie vielleicht so im ersten Teil, also dass das in zwei Teile unterteile und im ersten Teil schon so auch die Historie des Instruments irgendwie so ein bisschen, also ne, was ist das für eine Art von Instrument, es gibt ja bestimmte Arten dann irgendwie, woraus ist das vielleicht sogar auch entstanden? Und so, also schon so ein bisschen so dieses theoretische Wissen schon am Anfang auch gerne vermitteln wollen. So, also das ist schon so ein Wissensding irgendwie. Ja. So ein Wissenspodcast, Musikvermittlungs, was auch immer Podcast, was dann auch immer draus artet. Und vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich Interesse auch bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt Musiker sind, auch für Musik oder auch extrem Musikhörende. So, also ich hatte ja zum Beispiel letztens den Aha-Moment mit meinen, dass ich im das erste Mal eigentlich so richtig wahrgenommen bei einem klassischen Konzert war und Schostakowitsch gehört habe und ich völlig hin und weg bin seitdem und jetzt auf jeden Fall öfters mal mir hier die Symphonika anhören werde, weil dieses Erlebnis einfach irgendwie, gerade auch so von jetzt nicht populärer Musik, die jetzt gerade meine Generation ja irgendwie doch sehr geprägt ist davon so und irgendwie mit Klassik und so größtenteils ja erstmal nichts anfangen kann. Oder auch mit neuer Musik oder auch mit Jazzmusik, also mit Musik, die sehr viel Dynamik hat eigentlich. Und meiner Meinung nach mittlerweile eigentlich total spannend ist. Da irgendwie auch so ein bisschen den Fokus drauf zu setzen und zu sagen, ey, es ist auch nicht alles überkomprimiert und 3-4 Akkorde, sondern es können auch mal irgendwie mehr sein, ohne dass es gleich irgendwie elitär wirken muss. So, ne? Und ich glaube, da freuen sich vielleicht sogar dann die Konzerthäuser mal drüber.
Naja, das ist, genau, also mir ging es so ähnlich, aber das habe ich tatsächlich nur als Aufnahme gehört. Wagner hier Ring, ne? Also ja. 4 Opern ja. in 16 Stunden. Und da merkst du schon, also das muss man natürlich ein bisschen lauter hören, damit man überhaupt was hört. Aber da ist es mir so gegangen, da merkst du auch, wie so, sag ich mal, es ist halt eine andere Art von Klang und wie das dann auch sozusagen in dich anders reinkriecht sozusagen. Also wenn, das hört sich jetzt komisch an, ne? Aber du hast dann, und jetzt stelle ich mir das vor, wenn das jetzt nochmal in einem großen Raum ist, also im Sinne von Orchester, dass es auch körperlich wird.
Das, ne? Also, ja, und vor allem, wir sind gewohnt, Musik aus zwei Boxen zu hören. Und das ist halt beim Orchester nicht der Fall. Du sitzt in diesem Raum, der Raum klingt erstmal so und du hast halt diese 40 Musiker da vor dir sitzen und hast irgendwie so ein ganz anderes, also du nimmst es einfach ganz anders wahr. Und dadurch, dass dann nochmal diese hohe Dynamik, die in der Klassik ist, also dass du viele leise Stellen hast und dann wird es auf einmal total laut und schnell und langsam, viel mehr ja letztendlich als in der populären Musik irgendwie, gerade heutzutage, ist das irgendwie tatsächlich nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Ohne dass ich jetzt sagen würde, ich höre jetzt nur noch Klassik so und Popmusik ist scheiße, ne? So, das gar nicht. Nee, so. Aber auch einfach mal so diesen Horizont zu öffnen und sagen, wow, so da geht echt einiges. Und mich wundert es mittlerweile halt auch nicht, dass diese Sachen, die halt schon so unglaublich alt sind, oft jetzt, Schostakowitsch ist noch nicht ganz so alt irgendwie, ne? Dass die halt immer noch, also das ist eigentlich sehr nachhaltige Musik, dadurch, dass da so viel Information drin ist, ne?
Ja. Na hier in gibt es bestimmt auch überall, aber ich habe, wie es halt so ist, ne? Ich mag ja den Thielemann so gern, ne? Also das ist ja so der Dirigent der Romantik, ne? Wagner dirigierter, was Wagner, komme ich drauf? Jetzt habe ich den anderen wieder vergessen. Also jedenfalls. jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es ja an der Semperoper immer, wenn so eine neue Oper oder irgend so, was weiß ich, da kommt irgendwas Neues raus und da gibt es so eine Veranstaltung, kostet noch nicht mal Geld. Ja, du musst bloß, also musst dir bloß eine Karte holen, also damit du den Sitzplatz hast, ne? Mhm. Aber die kostet kein Geld. Und da kannst du hingehen und da ist eben der Dirigent dort, der Regisseur und ich glaube auch ein paar Schauspieler. Und das ist sozusagen fürs unkundige Volk wie für mich, ne? Die kriegen dann halt nochmal die Oper erklärt, ne? Und dann kannst du nochmal ein paar Fragen stellen und so weiter. Das finde ich richtig gut, weil der dann eben nicht so drinne sitzt und dumm stirbst, weil du es eben, also ich meine, die Wagner-Opern sind auf Deutsch, ne? Und mit Textbuch, dann kannst du auch verstehen, was die da singen. Ne? Das Blöde ist aber, also für mich, wenn die das singen und ich habe das Textbuch nicht dabei, verstehe ich nicht, was die da singen. Also das höre ich nicht.
Ist das denn notwendig eigentlich?
Also du musst dich extrem konzentrieren, dass du den Text verstehst.
Nee, ich meine, dass man den Text versteht, ist das notwendig?
Eigentlich nicht.
Aber eigentlich ist es doch wahrscheinlich, also ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass die Musik so viel wiedergibt, dass man das trotzdem versteht. Irgendwie würde ich jetzt einfach mal so
behaupten. Naja, bei dem Wagner ist es so, die haben, keine Ahnung, ob das bei allen Opern so ist, da bin ich echt unwissend, aber beim Wagner ist es so, da haben die, hat jede Person, die da auftritt, die hat so ein Motiv, ne? Also da gibt es halt das, was weiß ich, das Alberich-Motiv, so, da musst du halt wissen, das Alberich-Motiv ist, ich spinne jetzt mal rum, ne? Das Alberich-Motiv ist das Motiv vom Wodan nur rückwärts gespielt. Oder, ne? Also gibt es halt so, um sozusagen schon in den Motiven festzuhalten, wie die Beziehung der Personen untereinander eben ist. Ne?
Daran orientiert sich ja die heutige Filmmusik auch ganz stark. Ne? Also wenn man jetzt John Williams oder so hört mit den Star Wars, da gibt es ja auch dieses Motiv-Ding, dass wirklich die einzelnen Charaktere ihre Motive haben und man dann relativ schnell merkt, oh, der taucht wieder auf.
Ja, genau. Und das ist dann aber auch, das wusste ich eben auch nicht, dass das Alberich-Motiv, also Alberich ist dieser Zwerg da in der Unterwelt, ne? Also Ring des Nibelungen ist relativ simpel erklärt. Am Anfang, es fängt wie immer an, ein alter greiser Herr sieht junge, schöne Mädchen im Rhein spielen und will nur denen an die Wäsche, ja. So.
Der Klassiker.
So geht's los. Ne? Also, und das Ende vom Lied ist, also nach 16 Stunden, deswegen heißt es Ring, nach 16 Stunden ist wieder alles wie am Anfang.
Ach so, ja, okay, ja.
Deswegen heißt es Ring, also hat auch, also deswegen kannst du, theoretisch kannst du zum Beispiel, du musst jetzt nicht die Reihenfolge einhalten, Rheingold, was kommt danach? Rheingold, Walküre, Siegfried und Götterdämmerung.
Ach, im Prinzip kannst du überall anfangen.
Du kannst einfach mittendrin anfangen und du kommst wieder an der gleichen Stelle raus. Also das ergibt trotzdem eine runde Geschichte. Also ja, cool. Das ist zum Beispiel so, wenn du, es gibt einige von den Tarantino-Filmen, die sind auch Ringe.
Ja. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, ja.
Die fangen dort an, also da ist die Endszene die Anfangsszene wieder und deswegen kannst du das als Ring eigentlich auffassen. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn, also jedenfalls an den Opernhäusern, da wird eigentlich immer so eine Einführungsveranstaltung angeboten, kann ich mir nicht vorstellen, dass die das an der Semperoper hier exklusiv machen, und das finde ich eigentlich ganz gut, weil du da nämlich tatsächlich mal so ein bisschen Hintergrund mitgeliefert bekommst, um einfach die Inszenierung besser zu verstehen, damit eben, also und das ist halt wieder sowas, weil gerade bei dem Wagner, du bist ja dann, also da ist ja so viel los auf der Bühne und hin und her und so weiter und dann ist die Musik noch und du bist eigentlich so in dieser Oberflächlichkeit gefangen, du kriegst gar nicht mit, was da sonst noch so an Zeug los ist, weil du sozusagen noch an der Oberfläche bist. Ne? Also das finde ich eigentlich ganz gut. Oder bei den italienischen Opern, da kommt halt dann noch hinzu, dass ich verstehe kein Italienisch, dann verstehst du sowieso nichts, ne, was da los ist. Ne? Dass du dann wenigstens so einigermaßen so die handelnden Personen mal so ein bisschen erklärt bekommst oder so, das finde ich echt gut. Genau, das habe ich mir eigentlich jetzt vorgenommen, dass wir es halt bis immer mit den Kindern dann, wenn du die mitnehmen willst. Ne?
Ja, ja. Also bei Opern bin ich persönlich selber noch nicht, ich bin jetzt so auch eher in der klassischen Musik, beziehungsweise Schostakowitsch ist ja auch schon viel neue Musik, da gibt es dann auch schon so Zwölfton, genau, da gibt es ja schon so Zwölftonsachen drin teilweise, so gerade in der späteren, also ich glaube, das war jetzt die 15. Symphonie, ja, die aufgeführt wurde, und da hast du schon so ein bisschen, ja, der hat sich dann schon an den westlichen Sachen orientiert, so, was Stalin dann ziemlich geärgert hat auch teilweise, also waren auch Rock'n'Roller in dem Sinne, ne?
Ja, ja.
Tatsächlich dann so, ne? Die wirklich die Oberen geärgert haben mit ihren Kompositionen. Was ich so vorher halt auch nie so war mir, ja, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, woher soll man es auch wissen dann, ne?
Naja, aber ich finde es halt gut, dass man trotzdem mal so, das, und das war ja, also damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt, würde ich mal fast sagen. Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Hintergrund von diesen 30 Büchern, eine Frage, also sozusagen, oder der Nebennutzen war, ich habe irgendwie gemerkt, man liest im Grunde genommen so ein bisschen, man hat so seine 3-4 Autoren, in denen fühlt man sich irgendwie wohl und dann kommt man irgendwie damit zurecht, aber im Grunde genommen schreiben die alle das Gleiche. Ne? Also so. Und mich hat mal was anderes interessiert, also mal was wirklich, was mich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen anstrengend, aber wo es dann, was mir auch unbequem ist, ne? So. Oder wo ich jetzt eben keine Lust habe. Ich habe jetzt so ein Buch, das habe ich jetzt auch schon angefangen, da geht es um einen Barockmaler, der hat so Kirchen ausgemalt, ne?
Okay, ja.
So Bilder werden da drin besprochen, ne? Das ist jetzt auch, das ist ein Buch von diesen 30, die dann diese Arbeit da irgendwie, diese Arbeit da verwursten muss, aber sowas habe ich mir halt gewünscht, ne?
Ja.
Oder dann habe ich noch so Bücher über Bäume und sowas, ne? Hätte ich nie im Leben, hätte ich mir das angeguckt, ne? Aber über dieses zugeworfene, zugewürfelte, ne? Und das finde ich halt ganz gut, dass man, also, wie soll ich sagen, also sich auch so ein bisschen mal was an was anderes rantraut. Ne?
Und du hast, die Bücher haben dir auch andere zugeworfen, also du hast wirklich jedes einzelne Buch kommen von irgendwem.
Also einige Bücher kamen von, also habe ich mir tatsächlich selber rausgesucht, weil sie mich interessiert haben. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich es zur Maxime erhoben. Ich habe jetzt hier...
Hast du deine 30 schon voll?
Ach nee, um Gottes Willen.
Also kann ich dir auch noch eins raushauen?
Du kannst mir, du kannst den ganzen Prozess sabotieren, indem du mir was vollkommen Abwegiges irgendwie, was nicht zusammenpasst.
Ich ja nicht. Ich würde dir wahrscheinlich eher was aus meiner ganzen, aus meinem musikalischen Fundus
hier mach raus. Mach das.
Ich guck mal, ja, mach ich.
Mach einfach, ich habe jetzt auch, wie gesagt, ich hatte jetzt am Dienstag hatte ich mit, nee Quatsch, Montag, was, Montag? Also jetzt irgendwann, jetzt mal dieser Tage, ich weiß schon gar nicht mehr wann, was gewesen ist. Ich glaube, es war Montag, hatte ich mit einer Künstlerin aus der Schweiz geskypt und die hat mir auch ein paar Bücher aus einer Ecke, die du nie vermutest, also wo ich im Leben nie vorbeigegangen wäre. Ne?
Ja.
Also, und deswegen, ich bin da froh über sowas, weil das mal wirklich, also sozusagen, das lässt einen auch mal an was anderes denken.
Ja.
Und gerade mit diesem musikalischen oder sowas, mach.
Ich werde das filmisch alles. Irgendwie, ich habe auch so ein paar. Ich guck mal, ich überlege mal gleich. Ich glaube, ich habe schon was im Kopf.
Ja, ja, also wie gesagt, also du brauchst mir das auch nicht schicken oder sowas. Mir reicht einfach der Titel, ich hole mir das dann aus der Bibliothek. Und das die meisten, also die Uni-Bibliothek hier in Dresden, die sind eigentlich sehr gut vernetzt. Also auch, also da kriegt man eigentlich alles. Also. Ist mir jetzt zumindest noch nichts untergekommen und zur Not gehe ich in die Stadtbibliothek, also die haben auch ein populär, also gibt's ja so, ne? Also,
ja, ich
so
würde Leute, jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie Korsakow Principles of Orchestration, das wird dir einfach nichts bringen, weil da ganz viele Noten und so weiter drin stehen, das bringt dich nicht weiter. also da, das wäre, glaube ich, tatsächlich einfach Quatsch dann.
Naja, aber ich hatte auch jemanden, da hat mir einer aus ich will nicht sagen Bösartigkeit, aber so aus, wie soll ich sagen, also als kleiner Scherz, ne?
Ja.
So Henry Miller irgendwas halb pornografisches oder vielleicht ist es sogar pornografisch irgendwie untergejubelt, ne? Wo ich mir gesagt, auch das wäre ich irgendwie unterkriegen, ne? Also und das ist ja auch ein schöner Sport, also weil auf der einen Seite bist du sozusagen gefangen in diesen 30 Büchern, ne? Ich kann nur das, nur das, was in diesen 30 Büchern vorkommt, kann ich auch benennen. Und auf der anderen Seite, also bin ich da halt drin. Ne? Also ich
musste dabei so ein bisschen an dieses Denken. Ihr hattet mal, wie heißt der nochmal, mit dem du immer
quatschst? Der Kusanowski.
Genau, ja. Der hat doch da mit den ganz zu Anfang war das, wo er irgendwie gesagt hat, hier ich lese auch einfach ein Telefonbuch und ziehe halt raus, was ich rausziehe. Also daran habe ich so ein bisschen gedacht.
Bei dem Ganzen. Ja, genau, daran musste ich auch denken. Also das war so, also du siehst, dass man ist eben doch sozusagen eingewebt in so ein soziales Netz und das kommt dann alles irgendwie sozusagen, bündelt sich in der eigenen Persönlichkeit oder ist dann wie so in einem drin. Und das macht es ja wieder, ne, mit diesen Plagiaten. Ne? Also wenn du was aufschreibst, du weißt ja schon gar nicht mehr, ist es jetzt, also ist es mein eigener Gedanke oder es kommt da von irgendwo her und wird, ne? Also, und das sind eben so die interessanten Sachen, mit denen ich da rumspiele. Und deswegen finde ich es ganz, ganz gut. Schick mir einfach irgendwas. Es ist voll, wie gesagt, also wenn es das Telefonbuch ist, mittlerweile bin ich auch davon überzeugt, also dass sich auch da drin was finden lässt. Also.
Ja, es ist ja dann wahrscheinlich auch wirklich nicht, ne? Selbst wenn ich dir jetzt dieses Orchestrationsbuch, es muss dann ja nicht irgendwie, also du musst ja quasi gar nicht das Ganze. Also es geht dann ja daraus, dass du allein schon irgendwie aus einzelnen Teilen davon was ziehen könntest, so gesehen, ne? So gar nicht
das
also Ganze in sich, sondern vielleicht nur ein einzelner Teil aus dem ganzen Ding, wo du dann was rausziehst.
Ja, genau. Und das Interessante ist ja, ich weiß ja nicht, was mich da drin anspricht, ne? Oder was für mich überhaupt in so einem Buch erkennbar ist, ne? Also ich meine, gerade mit diesen literaturwissenschaftlichen, das ist noch gut unterhaltsam geschrieben, ne? Also, dass selbst ich dem folgen kann, ne? Obwohl ich jetzt diese literaturwissenschaftliche Terminologie nicht drauf habe, ne? Bei diesem Autorenregiebuch, da ist es schon wieder schwieriger, weil die da sehr viel voraussetzt und da muss man mal Begriffe dann nachschlagen, wo man dann denkt, oh Gott. Aber nee, mach das ruhig. Und ich bin total, also ich bin wirklich echt gespannt auf deinen Podcast. Ich werde mir alle Folgen anhören.
Ja, aber
Podcast, wenn dich was interessiert zu diesem klassischen Zeug, der Igor Levit.
Ja, habe ich letztens schon vorgeschlagen bei uns im audiophilen Podcast.
Das finde ich gut, wie der das macht.
Großartig, ne?
Also ich finde das, also ihr habt das ja mit den Kindern gehört, ne? Also das ist so unterhaltsam. Und
es ist wirklich für jung und alt so, ne? Also du musst irgendwie, du kannst, finde ich, schon so ein bisschen in der Musik drin sein, aber du kannst also so komplett außen vor sein und trotzdem kommst du rein. Und was man halt merkt, das sind halt beides richtige Nerds, die finden es einfach richtig geil. Und das merkt man.
Total, naja, ne? Vor allem also, die erzählen halt dann so irgendwelche Sachen, wo dann der Levit auch sagt, ah, jetzt habe ich mir ja bald die Finger gebrochen und hier, das ist ja so eine Falle, die er hier aufgeschrieben hat, und dann sagt, was soll das sein, eine Falle? Und dann spielt er es aber auch vor, ne? Und ich hatte am Anfang so Bedenken gehabt, okay, gut, ich höre keinen Unterschied. Nee, hörst du trotzdem. Der macht das so, dass du auch einen Unterschied hörst. Und das finde ich halt, ich habe die Hälfte von dem schon wieder vergessen, was da irgendwie vorgestellt wurde an Inhalten. Aber ich finde es gut, dass man sich, wie soll ich sagen, mit solchen Dingen mal aussetzt. Und die Folgen sind jetzt auch nicht so ewig lang, dass du jetzt...
Also die sind so gemacht, dass man, das ist halt öffentlich-rechtlich ist so, ne? Das merkst du, die sind so gemacht, dass die genau so echt gut konsumierbar sind.
Also ich finde es...
Ja,
also
und die Faszination der beiden dafür, finde ich, das kommt einfach auch total rüber und das steckt an. Ich habe mir danach erstmal die Klaviersonaten von ihm erstmal angehört dann, ne? So komplett
und habe
mich hier hingesetzt. Ja. Hab mich dann hier hingesetzt, auch seine, die er aufgenommen hat dann tatsächlich.
Ach so, soweit, habe ich mir die dann gekauft? Ich glaube, muss ich mal gucken.
Ich habe so ein Spotify-Abo, ne? Da hatte ich die dann einfach mal mir angehört drüber. Würde mir die aber, glaube ich, auch kaufen irgendwie, wenn es die vielleicht sogar auf Schallplatte gibt, das wäre sogar was Schönes irgendwie, was ich, glaube ich, auch auf Platte haben könnte.
Aber du siehst, ne, also und ich glaube, das ist so was ich mir auch vorstellen könnte für dein Instrumentendingenskirchen, wenn du da die echte Musikerin hast, die tatsächlich, ich meine, wenn du das eine Weile machst, du bist da quasi wie verheiratet mit dem Ding, ne?
Also, ja, absolut,
Du schleppst es ja immer mit und so weiter. Das muss ja dann auch entsprechend behandelt werden mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit, was weiß ich, ne?
Also
das
ja, auch kaputt. Die machen sich dann irgendwie, was ist die Holzbläser, die sich dann die Plättchen immer selber schneiden und so weiter. So, also diese ganzen kleinen Dinge, die man als normaler Mensch gar nicht so weiß dann irgendwie so, ne? Oder also man wirklich verheiratet ist und irgendwie eine Faszination. Also man findet dieses Instrument ja wahrscheinlich, gerade wenn man das professionell macht. Also ich will schon gucken, dass ich versuche, professionelle Musiker, also die das, ne, was ist schon professionell, darüber kann man sich natürlich auch wieder streiten und so weiter so, aber jemand, der sein Instrument wirklich intensiv spielt, so, das wäre mir schon ganz wichtig, einfach weil ich glaube, da ist dann nochmal eine andere Faszination für dieses Ding da, wobei kann man wahrscheinlich pauschal auch nicht so sagen. Ja, mal schauen. ich fange einfach erstmal an. So, ich fange erstmal mit der Nullnummer mit mir selber an, irgendwie. Ich bastel jetzt gerade noch am Intro.
Ja. Und das ist mir sowieso ein Rätsel. Wie kann man alleine einen Podcast machen? Ich habe das letztens mal wieder versucht, aber es ging nicht. Also ich kriege das irgendwie nicht hin. Also
mit ja, da würde ich wahrscheinlich auch dann, deswegen bin ich da so ein bisschen überlegen, ob ich es tatsächlich so ein bisschen produziert mache, weil ich auch nicht weiß, ob ich es hinkriege, so eine Stunde einfach so zu reden, sondern dass ich tatsächlich ein bisschen skripte. Also nicht zu viel, ne? Nicht so komplett, dass ich mich hier hinstelle und komplett vom Blatt ablese, so, aber mir auf jeden Fall zumindest so eine Dramaturgie aufschreibe. So, ne, was will ich behandeln? Also so habe ich es bisher jetzt irgendwie bei Audiophil oder auch mit dir immer mehr oder weniger völlig unvorbereitet einfach in dieses Gespräch reinplatzen. Was zu zweit finde ich auch gut oder mit mehreren gut funktionieren kann. Muss nicht immer.
Ja.
Aber alleine würde das, glaube ich, dann zu zäh werden. Deswegen, glaube ich, mache ich mir schon so ein bisschen so ein Leitfaden irgendwie so, ne? Ich würde mir jetzt nicht die Sätze 1:1 aufschreiben, das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen und das fände ich irgendwie doof. Aber gerade, weil ich ja auch Soundbeispiele nutzen will und so weiter, das heißt, ich muss schon so ein bisschen Sachen auch vorbereiten.
Na gut, da hast du das ist wahrscheinlich noch, also, aber ich wollte einfach nur über meine 30 Bücher eine Frage so sprechen, so nach dem Motto, wo stehe ich denn da jetzt überhaupt? Aber es ging nicht, ich konnte da nicht drüber sprechen. Also so mit, also sozusagen in das Gerät hinein. Mhm. Ne? Also es ging irgendwie nicht. Deswegen war ich ganz froh gewesen, habe ich dann auch da am Montag gesagt, hier, entschuldige, ne, es wird jetzt wahrscheinlich ein längerer Monolog oder sowas, ne? Möglicherweise, ne, weil ich muss erstmal dieses 30 Bücher eine Frage loswerden. Ja. Das war da, aber es ist ein ganz gutes Gespräch noch geworden. Mal gucken, wann und ob es veröffentlicht wird, muss ich mal schauen. Gut, aber wir haben jetzt fast 2 Stunden.
Oh ja, haben wir auch später. Ja, da reicht's auch.
Ja. Schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Ach so.
Wir hatten noch dieses Hörspiel.
Wir haben noch
wie gehen wir denn da jetzt vor? Also du quatschst jetzt erstmal mit dem Typen da wegen Lizenzen.
Ja, also
alles und ob und wie.
Und ich würde mal versuchen, die Mandy anzusprechen, ob sie da Lust und Zeit hat. Ich habe keine Erfahrung, um eine Stunde Text zu sprechen, wie lange sie da braucht oder sowas, keine Ahnung. Ich werde sie einfach mal leise weinend anfragen.
Genau, ich kann mir auch schon mal so ein bisschen Gedanken machen. Ich würde mir den Text dann jetzt tatsächlich auch einfach mal durchlesen und vielleicht auch schon mal mir so ein paar Anmerkungen machen, was ich mir vorstellen könnte. Und wenn ich erstmal mit den direkten Assoziationen arbeite,
ja, so
die man
sich auch
aufschreibt,
gemacht,
und dann kann man die immer noch brechen.
Ja. Ne? Sag mal, du hast doch mit dem Danny so zu tun, ne?
Ja.
Jetzt muss ich mal blöd fragen. Ich kenne so einigermaßen sein Werk, ne? Also einigermaßen. Aber der macht doch auch so Videokunst oder sowas, ne? Oder? Erinnere ich mich jetzt falsch?
Er fotografiert auf jeden Fall, ne?
Ah, okay, also war es schon was. Also ich weiß, dass er auch malt. Da hat er doch mal sowas mit.
Das ist ja so sein Hauptding mit den Staubsaugerrobotern
mit
und so, ne?
Genau,
und den Wischrobotern.
Naja, genau.
Und jetzt letztens hat er irgendwie die Würde des Menschen ist unantastbar in Binärcode auf einzelne Blätter geschrieben mit Wasser aus dem Mittelmeer.
Ja, genau. Ja. Dazu, ist ja immer so schwer erreichbar, ihn mal angeschrieben, aber nur dummerweise ist er im Urlaub, der kommt am Montag wieder, wo ich in Urlaub fahre, aber er wird mir nicht entkommen. Den mag ich auch so.
Danny ist super,
Der ist so eigentlich wie alle, so mit denen ich bis jetzt so zu tun hatte, mag ich alle sehr gerne. Die möchte ich, hast du eine Ahnung, wann die nächste Subscribe irgendwie? Ich habe jetzt so das Gefühl, letztes Jahr um die gleiche Zeit.
Es war letztes Jahr April. Oder? April war es, glaube ich, oder Mai. Und man mauschelt irgendwie so in der Richtung. Oder vielleicht auch ein bisschen später. Aber sie wird, soweit ich weiß, wird sie wohl stattfinden. Das sind so meine Leaks, die ich irgendwie habe. Aber viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall stattfinden wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann ja gut, jetzt haben wir, was haben wir jetzt, Februar haben wir, ne? Genau.
Ja.
Ja, dann vielleicht auch wieder so Mai, Juni rum. Ich gehe mal davon aus, dass die erstmal irgendwie eine Location und einen Standort, also ja, das ist ja dasselbe eigentlich, mehr oder weniger. Also ich glaube, es geht noch um Stadt und dann Location.
Weil das war eigentlich eine coole Sache, also dort beim
das war super, ja. Ja, das war schön, aber ich meine, es gibt ja, ich glaube, die wollen das so ein bisschen immer mal hier und da machen, so, und dann vielleicht mit Unterstützung durch die Öffentlich-Rechtlichen oder so, wenn das geht, ich weiß nicht,
ob es da. Ja, ist eigentlich immer ein guter Aufhänger, weil dort ist Geld vorhanden und auch Fläche,
Ja, den, Fläche vor allem, kannst, ne, so,
sie was ja immer auch, gut ist. Sie wollen sich ja auch produzieren, also im Sinne von sozusagen zeigen, was sie haben.
Ja, und es ist ja irgendwie so, es wäre ja auch gut, wenn das nach wie vor so wenig Geld kostet, dass da halt auch jeder hin kann, irgendwie, der gerne hin möchte.
Das kostet eigentlich, weißt du, da noch eine Art.
Also ich glaube, das günstige Ticket hat 70 Euro gekostet. Dann gab es eins für 150 und dann gab es ein Profi-Ticket für 250. Aber es war ja im Prinzip egal, welches Ticket du kaufst, du kannst halt alles machen. Also naja, es ging einfach nur darum, ich glaube, ich habe damals, weil ich gerade irgendwie Geld hatte, habe ich ein 150-Euro-Ticket gekauft irgendwie und habe gedacht, ja, ne, dann spende ich einem, der irgendwie vielleicht kein Geld hat, gerade den Eintritt so gesehen. Ja, okay. Also darum ging es ja quasi, keinen Profit zu machen, sondern das irgendwie möglichst gering zu halten. Mhm. Und dann ist es natürlich ideal, wenn man eine Räumlichkeit gestellt kriegt, ne, weil die Räumlichkeit ist wahrscheinlich das teuerste.
Ja, ey, hab ich letztens erst wieder dran gedacht, mit der Nicole und mit überhaupt mit all diesen Menschen dort war ja.
Das war sehr lustig, ne? Ja,
war so, war schön. Genau. Ja, cool. So, ja, Schluss für heute, sonst
genau. Hört man nie auf. Wir kontaktieren uns einfach über
Signal. Ich melde mich bei dir. Genau. Lass dir es gut gehen, ne? Bist du eigentlich wieder richtig gesund oder was?
Ja, doch, geht schon. Gott sei Dank. War irgendwie so, übers Wochenende lag ich flach irgendwie so mehr oder weniger und dann hat sich das noch so ein bisschen nachgezogen. Ich war, ja, wie das dann so ist. Und gerade so in den Abendzeiten ist man ja meistens immer angeschlagen, ne?
Das ist, da wird der Schalter umgelegt und dann fällst du in dich zusammen. Das ist einfach so. Ja. Gut, alles klar. Schön. Ich danke dir, Joscha, und bis bald.
Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.